Moin und herzlich willkommen vor Ihnen, wir machen heute die förmliche Sendung, vor Ihnen liegt die kürzeste Junk Miles Folge, die Sie jemals im Leben gehört haben, liebe ZuschauerInnen. Daniel, erstmal, damit du mit dabei bist, moin.
Moin, Entschuldigung, dass ich immer noch lachen muss, aber leider konnten unsere HörerInnen nicht sehen, was du gerade für eine sensationelle Grimasse gemacht hast, bevor du eingeleitet hast, und zwar um es euch da draußen zu erklären. Björn hat einen sozusagen Gesichtsschwung gemacht, um das Kinn einmal um 90 Grad praktisch gemoved, wie man neudeutsch sagt, um dann mit seiner Intronisierung zu beginnen. Ja, hallo Björn.
Ja, ich musste den Ekel aus mir rausbekommen. Deswegen, und dafür musste ich das, der war so groß, ich musste das Gesicht bewegen, als du mir vorab erzähltest, wie toll das Warsteiner Grapefruit, hey. Also die Warsteiner Brauerei kennt man, das Warsteiner Grapefruit alkoholfrei ist, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt auch der nächste Sponsor abspringt.
Mir von schmeckt es.
Von der sehr langen Liste, wie der Zuhörer ja jedes Mal hört, wenn ja. Wir hier unsere Sponsoreneinblendungen haben. Und als du das gerade anpriesest an zwei gebürtige Sauerländer, den Tontechniker und den Mann dir digital gegenüber, die beide in Warstein geboren worden sind, und ich kenne die Meinung von Schmidi nicht, aber ich vermute, sie wird ähnlich sein wie meine. Es ist kaum auszuhalten.
Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Biertrinker, vielleicht liegt es daran, außer belgisches Bier. Und ich muss sagen, mir schmeckt es. Also auf jeden Fall, wenn man davor ein bisschen Rad gefahren ist. Aber
du, ich lasse das so stehen. Ich werde das genau. Einfach so stehen lassen.
Gut. Du hast uns einen Sponsor versaut. Das bedeutet, dass sehr wahrscheinlich die 100. Junk Miles Folge, die wir sehr wahrscheinlich in den nächsten 6 Monaten aufnehmen werden, dann vielleicht doch Geld kosten
wird. Oder halt dementsprechend auch nicht aufnehmen werden. Genau. Weil uns die Mittel dafür ausgegangen sind, diese Sendung zu subventionieren. Genau. Ja. So ist es leider. Ich würde ganz kurz, bevor wir zu den Fragen kommen, wir machen heute den zweiten Teil des Q&A-Specials, ganz kurz mal eben ein 45-minütiges Pamphlet halten auf, nein, Spaß beiseite, aber jeder, der die letzte Sendung gehört hat, herzlichen Dank, möchte ich sagen, für alle Nachrichten, die ich bekommen habe. Das war wirklich sehr toll und es ist jetzt völlig unironisch gemeint. Ich meine das todernst. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich gemeldet haben, wie viele Menschen bei Instagram geschrieben haben. Da war alles dabei von ganz netten, also nein, es waren nur nette Nachrichten dabei, um das schon mal direkt zu sagen. Und auch gleichzeitig sehr angenehme Nachrichten, wo man auch noch mal ein bisschen hin und her schreiben konnte, wo ich auch noch was dazugelernt habe und so weiter. Also nicht, dass ich das nicht eh jeden Tag tue, um Gottes Willen, so war es nicht gemeint, sondern im Sinne von, da war einfach Diskurs, das fand ich schön, es hat sehr viel Spaß gemacht, dafür möchte ich mich bedanken. Und Das ist das Letzte, was ich zur letzten exorbitant langen Junk Miles Folge zu sagen habe. Deswegen wird es heute die auf jeden Fall kürzeste Junk Miles Folge, die wir je hatten. Ganz sicher. Daniel, es haben uns nicht noch ein paar Fragen erreicht, sondern wir hatten ungefähr noch 34 offen aus der letzten Sendung. Sollen wir damit loslegen?
34 oder 430?
Ja, vielleicht auch das, genau. Also lass uns abarbeiten, damit wir bis Weihnachten fertig sind.
Genau, ja, ich komme immer noch nicht über dein alkoholfreies Bierbashing hinweg, aber gut.
Ja, da brauche ich nichts zu sagen, ich sitze hier in meiner Erdinger alkoholfreien Jacke, stelle ich gerade fest, als ich mich selber hier auf dem Screen gesehen habe. Nein, alkoholfreies Bier ist toll, also ich finde es wirklich gut, ich muss das auch sagen. Und finde es auch sehr lecker, also jetzt wirklich auch, ich meine das tot ernst.
Ich möchte nur einmal zugeben, dass alkoholfreies Bier kein Regenerationsgetränk ist, wie vielfach behauptet wird.
Wieso, aber es ist doch isotonisch.
Ja, aber wo sind die Proteine?
Ja, die gibt es mittlerweile auch. Habe ich jetzt schon, gibt auch jetzt irgendwie hier so eine, sehe ich jetzt immer öfter im Triathlon, wo man es ja schafft, wirklich jeden Scheiß zu vermarkten. Unter anderem auch irgend so ein Proteinbier, glaube ich jetzt gerade. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber ja, ist bestimmt doll. Ist bestimmt ganz, ganz toll. Nee, aber alkoholfreies Bier ist lecker. Der Haken war auch nicht das alkoholfreie Bier, mein junger Freund.
Ich weiß, ich hab's verstanden.
Sondern einfach dieses Gemische.
Ja, also finde ich aber gar nicht schlimm. Also während des Sports, wir sind ja hinterher noch weiter gegravelt. Du musst dir das ja aber mal vorstellen.
Das doch alkoholfreies Bier. Du musst doch nicht
Grapefruit da reinpacken. Ja, es gab's auch. Nein, aber ich mochte Grapefruit einfach.
Albert
es gab
Kramer,
beides.
Liebe Grüße, Gott hab ihn selig, dreht sich im Grabe um, würde er wissen, dass sein damals so liebevoll gebrautes Bier heute mit Grapefruit versaut wird. Das hat er nicht verdient. Das hat er wirklich nicht verdient. Und er hat ganze Regionen damit ernährt mit diesem Bier. Auch die Kinder, im Sauerland, ganz sicher. Ne? Also niemand muss da Grapefruit reinmachen. Also, hört damit auf, Bier zu mischen mit irgendwas. Bitte. Auf geht's. Daniel, deine erste Frage.
Du bist doch der Erste, der immer einen Radler bestellt, oder?
Wenn überhaupt ein Alster, sonst kriege ich ja hier Ärger hier oben. Das ist ja so ein Ding. Und man darf auch hin und wieder mal ein Alster bestellen oder wegen mir auch ein Cola-Bier und so. Ist ja alles schön und gut. Aber,
oh, aber das ist
aber doch
gut,
nicht bitte Grapefruit. Und die Historie der Warsteiner Brauerei liegt unter anderem darin, irgendwann mal Chili ins Bier gemischt zu haben. Oder Ingwer.
Ehrlich?
Das ist, deswegen nochmal musste ich mir den Ekel aus dem Gesicht schütteln, weil ich sowas früher teilweise mal trinken musste. Und wenn es nur kurz zum Probieren war und so weiter. Ich habe sehr traumatische Kindheitserinnerungen daran, wenn du von Warsteiner Brauerei und Biermischen sprichst. Das hat mir schon viele, viele Kopfschmerzen bereitet. Also.
Gut, okay, gut. Mir hat Bier auch Kopfschmerzen bereitet und als ich so jung war wie du, habe ich es, glaube ich, auch in Natur getrunken, aber mittlerweile bin ich im Alter, wo ich auch gern mal was ausprobiere.
Du trinkst halt auch das Proteinbier. Mach halt.
So. Das ganz sicher nicht. So. Also, wir beginnen mit A wie André. Ich darf ja keine Nachnamen mehr nennen, hier steht auch keiner dran, umso besser. Servus zusammen, ich betreibe Radsport und habe mich zuletzt vermehrt mit dem Thema Regeneration befasst. André, ganz kurz. Ich betreibe kaum Radsport, befasse mich extrem mit dem Thema Regeneration, was man in meiner Körperfülle und meinem Schlafverhalten auch sieht. So, das ist der kurze Einwurf. Dabei habe ich mir, also wir sind wieder bei André, die Frage gestellt, ob bei HIIT oder und LIIT Training zwischen verschiedenen Regenerationsmaßnahmen unterschieden werden sollte. Denn gerade nach einer HIIT-Einheit war ich mir nie genau sicher, ob ich mit gewissen Maßnahmen den gewünschten Reiz der Einheit abmildere. So, wäre cool, wenn ihr darauf eingehen könntet. Vielen Dank vorab und danke für den Top-Podcast. Macht weiter so.
Das sind ja eigentlich zwei Fragen, weil einmal geht es ja um die Frage der Regeneration und um den Abmildern, um das Abmildern des Effekts. Das ist ja eigentlich, also jetzt wirft man da ja so ein bisschen zwei Sachen in einen Topf, wenn man so möchte. Aber, also ich denke schon, vielleicht nochmal zur Erklärung, also sprechen wir von HIIT, dem sogenannten ja. hochintensiven Intervalltraining, beziehungsweise auf Englisch, aber es sind die gleichen Abkürzungen, und dem Low-Intensity Training, also LIT.
Er hat auch da ein zweites I reingemacht. Gibt es auch ein Long-Intensity?
Naja, wenn überhaupt, ist es Low-Intensity und nicht Long.
Entschuldigung, ja, ja, hast recht, ja.
Und dann würde ich schon denken, dass, also ich weiß nicht, ob es niedrig intensive Intervalle gibt. Also keine Ahnung, was das ist, ob ein G2-Intervall als niedrig intensives Intervall gibt. Ich bin nicht drin in diesen Anglizismen und zugegebenermaßen auch sehr bedingt, nee, schon, also drin schon, aber ich halte nicht viel von diesen, von dieser Art der Periodisierung, in der man sich erzählt, man im Bereich von 70 bis, weiß ich nicht, 90% der Schwellenleistung würde keine physiologische Anpassung hervorgerufen werden. So ja bei dieser HIIT- und LIIT-Geschichte. Und genauso wenig empfinde ich diese Aufteilung, das ist ja so auch dieses 80-20, 90-10-Prinzip und so weiter und so fort, als sinnvoll. Das ist manchmal so ein bisschen eine Definitionsfrage und deswegen wollte ich das gerade nochmal gerne einleiten. Also wenn wir von hochintensivem Intervalltraining sprechen, sprechen wir ja von einer Trainingsform, die ja mal im intensiven Intervall mindestens irgendwo im Bereich von 90% der VO2 Max, nicht zu verwechseln mit 90% der Schwellenleistung, liegen muss. So, das ist schon mal irgendwie was, was auf jeden Fall weit, weit überschwellig passiert. Es kann also auch dementsprechend nicht sein, dass man so ein Intervall über irgendwie großartig 8 Minuten macht, weil auch das sich nicht ausgeht. Also rein metabolisch geht sich das nicht aus. Deswegen ist mir da diese Definition immer extrem wichtig und da bin ich pingelig, wie man merkt, weil ich es durchaus nicht so schön finde, wenn solche Dinge immer so horrend durcheinander geschmissen werden und so modeartig verbreitet werden, nur weil man jetzt gerade irgendwie das Gefühl hat, das Rad neu erfinden zu müssen. Nichtsdestotrotz halte ich sehr viel von Grundlagentraining. Nichts anderes ist LIIT, wenn man so will. Es klingt nur nicht so fetzig. Als auch relativ viel von Intensitäten, die auch gerne mal oberhalb des Schwellenbereichs, vielleicht im Bereich von 90, 95 oder 100% der VO2 Max liegen. Das ist grundsätzlich ganz toll. Wenn man das in ein sinnvolles Konzept einarbeitet, hat das auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ist gut. Und wenn man sich das jetzt aber mal überlegt, per Definition reden wir ja bei Low Intensity irgendwas im Bereich von, ich mach's mal jetzt grob, von 50 bis 70% der Schwellenleistung, wohingegen wir bei hochintensiven Sachen von ungefähr 90% oder drüber der VO2 Max sprechen. es gibt nicht die Möglichkeit, um das direkt zu sagen, diese Prozente der VO2 Max zu relativieren auf die Schwellenleistung, weil die Ableitung der maximalen Sauerstoffaufnahme, wenn man es denn richtig macht, nicht pauschal schematisch mit der Schwellenleistung in Verbindung gebracht werden kann. Also man kann nicht pauschal sagen, die VO2 Max findet statt bei 120% der Schwellenleistung. Das ist für manche richtig, leider aber für einen relativ großen Anteil auch falsch. Die kann auch bei 130% der Schwellenleistung liegen oder 140% der Schwellenleistung liegen. All das steht in Abhängigkeit des anaeroben Stoffwechsels, also der sogenannten maximalen Laktatbildungsrate, wenn man so möchte. Deswegen ist die Definition per VO2 Max auch immer wichtig, weil da schon so meistens die erste Schwammigkeit mit reingehört. So, jetzt muss man sich Folgendes vorstellen, wenn das eine eher im Bereich von 60, 70 oder 50% der Schwellenleistung passiert und das andere bei 90, 100% der VO2 Max, die ja deutlich über der Schwellenleistung liegt, dann sind das vom Reiz her natürlich zwei gänzlich unterschiedliche Trainingsformen, wenn man so will, die man da jetzt eingegangen ist. Und die Adaptation, die da hervorgerufen werden soll durch die höhere Intensität, ist auch eine andere. Also das ist dann schon so, dass das ein paar andere Signaltransduktionswege anspricht als das jetzt die langsame oder wenig intensive Variante machen sollte. Hinzu kommen so nette Nebeneffekte, die man bei hochintensivem Training auf jeden Fall hat, dadurch, dass zum Beispiel die Scherkräfte immens viel höher sind, die so durch die Blutbahnen und so weiter geleitet werden, die wiederum diese Scherkräfte auch nochmal einen anderen Signaltransduktionsweg ansprechen, der am Ende des Tages zu einer verbesserten Mitochondrienarbeit führen kann. So, das heißt, diese hochintensive Sache hat schon durchaus ihre Daseinsberechtigung, triggert auch so ein paar andere Punkte. Ist aber natürlich auch immer klar, dass die natürlich vom reinen Trainingsumfang her hält die sich immer relativ schmal, ne? Also das sind so Sachen, wo man dann sagen würde, man macht jetzt hier, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, so 30-30 Intervalle, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden wieder Pause zum Beispiel. Und das Ganze gerne 10-mal hintereinander weg. Das Ganze vielleicht auch mit 3 Sätzen. Dann kriegt man so ein ungefähres Gefühl dafür, wie häufig das passiert. Ist also durchaus sehr anstrengend und intensiv, aber natürlich von der Dauer her halt auch so, dass man das bei weitem nicht so lange macht, wie das niedrig intensive Training. Also Reiz gänzlich anders. Nachbereitung würde ich sagen, naja, es ist schon so, dass ich sag mal, bei so niedrig intensiven Sachen ist ja schon mal so, dass der Stress, der ausgeübt wird, ein deutlich geringerer ist jetzt gerade, ne? Und dadurch, dass der Stress bei den hochintensiven Sachen deutlich höher ausfällt, würde ich schon davon ausgehen, dass man für so hochintensive Sachen durchaus ein bisschen mehr Zeit einplanen sollte zur Regeneration und natürlich bestenfalls auch dafür sorgen sollte, dass die Regeneration optimal abläuft. Außer man sagt, ich will das nicht, dann kann man das auch lassen. Beispiel würde man jetzt sagen, naja, ich benutze so eine hochintensive Einheit, um mein kohlenhydratreduziertes Training am nächsten Morgen vorzubereiten, indem ich danach auch auf Kohlenhydrate und so weiter fast vollständig verzichte, dann würde man natürlich auch die Regeneration dadurch ein Stück einschränken, macht es aber ja ganz bewusst, weil man sagt, nächsten Morgen möchte ich halt nicht mit gefüllten Kohlenhydratspeichern die nächste Einheit machen und dann kann ich das auch machen. Aber ich sage mal, ansonsten gilt schon der Grundsatz, um Andres Frage ansatzweise zu beantworten, dass ich dafür sorgen würde, dass ich nach so hochintensiven Einheiten und aber vor allen Dingen auch nach hochintensiven Blöcken, sehe das immer sehr gerne im Kontext, weil diese Belastung vorher oder danach spielt ja auch immer eine wichtige Rolle, dass man dann schon nochmal vermehrt auf die Regeneration achtet, als man das eh schon tun würde. Ich würde sagen, es gibt immer so, ich mach's mal vereinfacht, so zwei Stufen. Es gibt so eine Standardregeneration, die sollte immer so sein, finde ich, dass man vermeidet, krank zu werden. Also, weiß ich nicht, sich schon danach so kleidet, duscht, wie auch immer, pflegt, dass man nicht Gefahr läuft, jedes Mal mit einem Open-Window-Effekt durch die Gegend zu laufen. Das ist so Regenerationsteil 1 und der zweite, also so der Standard-Regenerationsteil. Und den zweiten würde ich so ein bisschen so sehen als den qualitativen, den man dann gerne anwendet, wenn man zum Beispiel hochintensives Training gemacht hat oder einen anstrengenden Block hatte oder in einem Trainingslager sich befindet oder vielleicht Krafttraining eingestreut hat oder, wo die Regeneration ja nochmal eine andere Rolle spielt, wo man dann Beispiel, weiß nicht, vielleicht vermehrt darauf achten sollte, auf die Proteinzufuhr. Das würde ich jetzt sagen, ist natürlich nicht nach jeder Trainingseinheit wichtig, man braucht da nicht jedes Mal den Recovery Shake, aber nach so den angesprochenen höheren Stressoren würde ich das dann schon versuchen einzustreuen.
Ich glaube, es ist nochmal ganz spannend zu sagen, dass, also wenn wir jetzt dieses HIIT und das LIIT-Training miteinander vergleichen und wir würden das in den gleichen Zeitcontainer packen. Und wir machen jetzt eine Stunde Lit-Training und eine Stunde Hit-Training, dann ist, glaube ich, das Lit-Training fürs Immunsystem schon wesentlich moderater als
auf
das
jeden Fall.
Hit-Training. Das heißt also, wenn wir jetzt eh gerade irgendwie eine komische, also nicht eine komische Jahreszeit, aber wenn es jetzt ein bisschen kälter wird und wir eh gucken müssen, trockene Raumluft, Schleimhäute, diese Barrieren sind nicht mehr wirklich da, weil die Schleimhäute austrocknen etc., dann sollte man, glaube ich, zur jetzigen Zeit, wenn man sich's raussuchen kann und es jetzt nicht irgendwie so perfekt im Trainingsplan drinsteht, dann eher zu einer Lit-Trainingseinheit tendieren als zu einer Hit. Oder wenn man eine Hit macht, dass man dann halt wirklich sagt, nee, ich gehe jetzt nicht nach Hause duschen und gehe da noch einkaufen oder auf die Piste oder sonst irgendwas, sondern dann sagt, okay, ich halte mich dann nicht nur bevorzugt, sondern in meinen eigenen vier Wänden auf und versuche nicht irgendwie gefährdet zu sein. Das hast du ja gerade angesprochen mit Open Window. Und was vielleicht darauf einzahlen kann, da hat Björn auch schon mal in einem vorherigen Podcast was dazu gesagt und hat, glaube ich, auch seine Masterarbeit darüber geschrieben, ist, es gibt natürlich durchaus bestimmte Stoffe, die Trainingsreize abmildern können, respektive die so ein bisschen auch das Training torpedieren können. Also mir fällt jetzt in dem Moment, fallen mir Antioxidantien ein, weil antioxidativer Stress ist ja durch Training bewusst. Und du hast mir mal gesagt, Vitamin C oder ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar Vitamin A, C, E ist. Du wirst es besser wissen. Sind C, dass das zum Beispiel nicht so clever ist. Also nicht nach dem Training, so nach dem Motto, gleich den Liter Orangensaft, den selbstgepressten runterhauen. Der ist zwar super gesund und ist, glaube ich, während eines Etappenrennens auch nichts zu sagen, aber wenn ich den Trainingsreiz haben will und die Auseinandersetzung meines Organismus mit dem Trainingsreiz, dann wäre Vitamin C dahingehend kontraproduktiv. Wohingehend, wenn ich krank bin, dann sollte ich auch nicht trainieren, dann kann mir Vitamin C wieder helfen. Aber das ist jetzt nur der laienhafte Einwurf.
Ja, aber das ist ja schon, wenn wir jetzt mal wir würden jetzt theoretisch die Do's und Don'ts der Regeneration machen, darauf zielt ja die Frage jetzt nicht, aber wir machen das jetzt kurz, aber dann wäre eines der Don'ts, sich dauerhaft mit Antioxidantien zu supplementieren, würde man davon ausgehen, dass das zur Regeneration zuträglich ist, ja, um das so zu sagen. Das ist gleich Spiel bei Magnesium auch. Magnesium ist ja grundsätzlich erstmal ein Mineralstoff, wenn man so möchte, der die Muskelkontraktion eher mal verhindert. Das ist also, mag funktionieren, wenn man krampft, ist aber nichts für den Alltag. Wäre jetzt also ganz klar ein Stoff, den man auf jeden Fall auf lange Sicht nicht dauerhaft supplementieren sollte, außer man hat da irgendeine Mangelerscheinung oder sowas. Und so ist bei Vitamin C auch. Man muss jetzt aber natürlich so ein bisschen dazu sagen, für alle die jetzt laut schreien und sagen, aber mein Apfel morgens, die Studienlage zeigt, dass wenn wir von einer dauerhaften Supplementation von Vitamin C sprechen, dass das halt so ungefähr im Bereich zwischen 800 bis 1500 Milligramm pro Tag liegt. Also da muss man sich schon richtig viel Mühe für geben, um die halt zu erreichen, ne? Also das ist so mit natürlichen Produkten eigentlich fast gar nicht nötig und möglich. Das richtet sich dann eher an die, die überlegen, dass morgens die zwei Multivitamintabletten oder weiß ich nicht, das Vitamin C-Pulver oder. Also hier klassisch kriegt man in der Apotheke, ne, so Ascorbinsäurepulver und sowas halt, dass sowas natürlich nicht Sinn macht. Also das kann man halt im Krankheitsfall irgendwie benutzen, wie gesagt, oder bei einer Mangelerscheinung, aber das sollte jetzt nicht sein, was so im täglichen Alltag irgendwie gedachter Teil einer Regeneration ist. Das wäre nicht richtig.
Da noch ein kleiner Tipp von meinem Arzt, mit dem ich vor einer Woche über so Hausmittelchen gesprochen habe. Und der hat halt auch gesagt, also bevor man die Ascorbinsäure nimmt, dann lieber die Zitrone auspressen. Weil er sagt halt, dieses Natürliche, also was Oma schon wusste, da ist tatsächlich was dran. Also wir brauchen jetzt nicht von hoch ausgeklügelten Impfstoffen oder was weiß ich, Krebsmedikamenten reden, aber wenn schon Vitamin C, dann gern die Orange auspressen und vielleicht noch ein bisschen das Fruchtfleisch mit aufnehmen und so. Und dann dockt es auch richtig irgendwie beispielsweise im Rachen an und kann uns da auch irgendwie helfen, bestimmte Fremdkörper dann im Endeffekt zu eliminieren. Nur das mal by the way, also Bio-Zitronen kaufen, auspressen, ein bisschen warmes Wasser dazu, fein ist.
Und noch ein Tipp von mir zur Ascorbinsäure, wenn der Durchfall kommt, dann ist genug. Ja, also dann immer aufhören, also dann nicht nochmal weiter hinterher kippen. Aber das ist ein toller, natürlicher Regulator, da weiß man halt einfach, jetzt kann der Körper das nicht mehr so ganz abbauen.
So. Dann wäre die Frage von André beantwortet. Dann gehen wir zu Marco, der ein bisschen in die Kerbe haut. Hi Coach und hi Daniel. Marco hat es begriffen, also die den Unterschied zwischen uns beiden, der Coach und sein Schüler. Meine Frage fürs Q&A wäre ganz einfach, da ja nun schon öfter erwähnt wurde, welche Nahrungsergänzungsmittel, Klammer auf, Vitamin C, Magnesium, Klammer zu, man nicht wirklich braucht, wäre es ganz nett, mal zu erfahren, welche was taugen.
Hast du das jetzt gerade dazugefügt, das Vitamin C oder Magnesium? Oder
nein,
das?
Ohne Scheiß steht da drin.
Achso, ja, guck mal, dann haben wir das also schon häufiger gesagt, ja?
Genau, welche was taugen, Vitamin D, K2? K2 kenne ich nur als Berg oder als Skimarke, aber gut, danke schon mal. Vielen Dank für euren Podcast, es ist immer sehr erfrischend, aufheiternd und trotzdem sehr informativ. Und Kompliment an Daniel, er hat echt die sympathischste Lache, die ich aus Podcasts kenne.
Den Teil musstest du jetzt vorlegen.
Ja, Marco, ja, den Teil wollte ich mal vorlesen, weil...
Hatte jetzt zwar Marco, nichts mit der Frage zu tun, aber
egal, was dir Björn jetzt sagt, du hast meinen Tag gerettet, vielen Dank.
Sehr gut, wunderbar. Hätten wir den persönlichen Teil dieses Podcasts auch abgehakt. wir machen unbedingt, ich glaube, wir haben es auch schon seit
ewig. Du weißt, was man in Hamburg zu solchen Leuten sagt, wie zu dir, gell? Fängt mit P an und wird auch mit manchmal Emil. So an
Dann hört genau. das auf. Das ist ein durchaus politisches Thema bei uns. Damit beschäftigen sich unsere Behörden seit einigen Wochen und ich finde das sehr gut. Also das ist durchaus sehr wichtig. Das Andi Grote, liebe Grüße. Auch er wird wahrscheinlich diesen Podcast hören. Mach genauso weiter, lass dich da nicht unterkriegen. Ne? Also mach da, bleib da dran. Beiß in die Waden, da will einer dich denunzieren.
Für alle, die Björn nicht so gut kennen, das war komplette Ironie. Ja. So, also du beantwortest jetzt die Frage von Marco.
Wir haben Nahrungsergänzungsmittel schon seit jeher auf der Liste der Podcast-Themen, die wir unbedingt nochmal im Detail besprechen müssen. Das finde ich auch weiterhin so. Ich will das jetzt nicht im Großen geben. Aber generell fände ich die Frage ja total toll, weil ich persönlich, also ich kenne das noch so von früher, vor Studenten- oder Studierendenzeiten. Da wusste man es, und das meine ich jetzt nicht kritisch, aber da wusste man es ja auch nicht unbedingt besser. Da kannte man sowas mit der wissenschaftlichen Studienlage nicht unbedingt und so weiter. Heute ist man natürlich, ist auch die Gesellschaft weiter, weil das natürlich den Weg in jedes Fachmagazin und so weiter schon gefunden hat. Aber die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Also ich packe mal gerade die Proteine als noch mit ganz kurz drauf auf die Liste der Nahrungsergänzungsmittel, also die natürlich als Makronährstoff in der normalen Nahrung auch enthalten sind. Aber ich würde sagen, es kann an geeigneter Stelle Sinn machen, so ein paar Proteine nochmal gesondert hinzuzufügen und dafür zu sorgen, dass der Proteinhaushalt auf jeden Fall sichergestellt ist, gerade nach irgendwie hochintensiven, längeren Belastungen und so weiter. Und wenn wir jetzt so bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, den solchen sind, und wir stehen jetzt hier vor dem Berg, weiß ich nicht, Kreatinphosphat, Beta-Alanin, jegliche Form Vitamine, was habe ich vergessen? Hier Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium und so weiter und so fort. Da gibt es ja unzählige viele. Und was ich da mal so herausstellen wollen würde, so jetzt die Sachen aus dem täglichen Gebrauch, ich hoffe, ich vergesse keinen, so aus dem Affekt und aus dem Standard. Koffein, finde ich, ist ein ganz tolles Nahrungsergänzungsmittel, welches man sich absolut zunutze machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel im Wettkampf, kann das ganz viel Sinn machen. Es ist auch nachgewiesen, dass Koffein so die Maximalleistung bzw. die Maximalkraft ein Stück weit verbessern kann und ein Stimulator sein kann. Und das hat man bis auf die zelluläre Ebene schon nachgewiesen. Das ist also super für den einen oder anderen, der eher so Daniel in deinem Alter ist, der wird sich erinnern, dass Koffein auch mal auf der Dopingliste gestanden hat. Da ist es nicht umsonst drauf gekommen, sondern da stand es halt, weil diese leistungssteigernden Effekte als eher unnatürlich angesehen wurden und man das prophylaktisch erstmal da drauf gesetzt hat, bis, ich weiß nicht genau, ich glaube in den 90ern ungefähr. Deswegen würde ich Koffein auf jeden Fall auf die Liste der Dinge packen, die sinnvoll sein können. Dann sind wir bei Rote Beete. Ich sag mal, das ist auch eines so der wesentlichen Stoffe, wo ich jetzt gerade sagen würde, da wurde nachgewiesen, dass das einen leistungsverbessernden Effekt haben könnte. Das würde ich also auch mit einbeziehen, heißt aber jetzt noch lange nicht, dass das irgendwie jeder machen muss. Ne? Also das ist halt auch irgendwie klar. Wo ich von abraten darf, ist Bullrichsalz. Der ein oder andere hat sich, hat vielleicht schon mal, ich muss kurz einmal absetzen. Man entschuldigt meine Hustenanfälle zwischendurch. Er hat sich vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht oder gehört, dass Bullrichsalz ein Laktatpuffer sein könnte, aufgrund der, was da drin, Dicarbonat, ne? Ich weiß es nicht ganz genau. Also, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Das hilft eher weniger gut und Laktatpuffer braucht man eigentlich an der Stelle nicht unbedingt. Vitamine, würde ich immer sagen, lässt sich genau wie jegliche Form von Mineralstoffen eigentlich über die normale Ernährung immer locker flockig bereitstellen. Das ist überhaupt kein Problem, sofern man da keinen Mangel hat. Außer wir kommen zu den Vitaminen, die halt der Körper nicht selber irgendwie sinnvoll produzieren kann, wie zum Beispiel Vitamin D. Da würde ich ganz klar sagen, dass das auf jeden Fall einen positiven Effekt gerade jetzt gesundheitlich irgendwie haben kann. Das würde ich also mit einbeziehen. Habe ich was vergessen? So, und der Rest ist dann nämlich, ich weiß jetzt gerade, wie gesagt, nicht aus dem Stand, ob ich noch irgendwas vergessen habe, das machen wir nochmal in Ruhe.
Gurkenwasser?
Gurkenwasser ist natürlich ein absolutes Highlight, aber das ist ja schon kein Nahrungsergänzungsmittel. Ich finde, das gehört zur täglichen Ernährung dazu. Damit, da sollte, ich finde, jeden Morgen sollte beim Aufstehen ein Glas Gurkenwasser am Bett stehen. Ja, das hat einfach natürlich eine Bewandtnis. Auf jeden Fall funktioniert es. Also das zeigt ja sogar die wissenschaftliche Studienlage, auch wenn ich das immer so salopp darstelle. Aber das kommt ja nicht von irgendwoher, sondern da sind natürlich so viele Mineralstoffe drin, dass man davon spricht, dass das für den Mineralhaushalt einfach zuträglich ist. Und jeder, der schon mal Gurkenwasser getrunken hat oder auch wegen mir hier eine Brühe oder sowas halt, der weiß das ja von selber, dass da auf jeden Fall, also der schmeckt das ja auch, dass da sehr viele Salze und so weiter drin sind. Deswegen würde ich da auch sagen, das kann absolut Sinn machen. Also die Brühe, finde ich persönlich zum Beispiel, ist eine der unterschätztesten normalen Nahrungsmitteln. Ich finde, die darf jetzt auch so hier gerade im Winter und so weiter, darf die zu jeder guten Ernährung, irgendwie ausgewogenen Ernährung hin und wieder mal dazugehören. So jeden zweiten Tag finde ich sehr sinnvoll.
Aber selber gemacht, gell? Oder selbst gemacht.
Wie macht man die selber? Ich nehme Pulver und rühre das an.
Mit Hefeextrakt oder wie?
So, und jetzt steht hier vor dir ein weißes Blatt Papier und das hat keine Ahnung, wovon du redest. Was ist denn Hefeextrakt?
Das überall drin ist?
So, möchtest du das ein bisschen weiter ausfahren oder möchtest du mich jetzt hier stehen lassen?
Als Geschmacksverstärker? Nein. Nein, aber du redest schon von Brühe, die man, also Knochen auskochen oder Gemüse oder so?
Ja, das mache ich ja nicht. Ich nehme die Brühe aus dem Schrank, das Pulver, rühre das an.
Wie der Strom aus der Steckdose, gell? Der
richtig.
Ist ja CO2-neutral.
Ja, so. Und das war es dann, ne? Also okay. So mache ich das, ganz klar. Gut.
Genau. Nein, alles gut. Nein,
nur. Nee, aber also ich finde wirklich
auch Omas Hühnersuppe so nach
ja,
dem
Motto. Das ist klar. Ja auch aus gar keine Frage, aber für mich als Veganer jetzt nicht so unbedingt relevant.
Gedankenpause. Omas veganes Huhn?
Ja, richtig. Das sind die braunen Hühner, glaube ich. Ne?
Ihr seht, es ist absolut nichts abgesprochen heute.
Ja. Habe ich was vergessen an Nahrungsergänzungsmitteln? Zurück zum Eigentlichen. Also ich werde das nochmal, oder wir werden das nochmal nachliefern.
Ja. Es gibt ja so ganz tolle Sachen im Internet, man kann dann irgendwelche Testkits bestellen, da sticht man sich, glaube ich, in den Finger und lässt Blut und dann wird einem gesagt, was einem fehlt. Wenn ihr glaubt, ihr habt einen Mangel, geht zum Arzt. Es gibt tatsächlich Ärzte, die das also hinkriegen, euch A, Blut abzunehmen, B, wissen, was für ein Labor sie beauftragen, um einmal zum Beispiel euren Vitamin-D-Spiegel bestimmen zu lassen und euch dann gegebenenfalls also Vitamin D in Form von Dekristol, wie auch immer, zu geben, damit ihr supplementieren könnt. Also Vitamin D ist, glaube ich, schon eine Geschichte, aber also es gibt auch Ärzte, die sagen, kannst du mal nehmen, weil jeder hat ein Defizit, aber wer auf Nummer sicher geht, lässt sich das einfach mal testen. Dann weiß er genau, wie der Spiegel ist und kann mal gucken, ob er mit Vitamin D-Supplementierung oder Sonneneinstrahlung da weiterkommt. Dann ein ganz spannendes Thema. Es ist immer die Frage, ob es Nahrungsergänzungsmittel ist. Nicht richtig, ist Eisen oder Ferritin. Da gilt aber auch das Gleiche, nicht einfach jetzt in die Apotheke gehen und Eisen kaufen, weil ist ja genauso wie Zink, ist ja in Wirklichkeit auch ein Metall. Der ein oder andere wird es aus dem Chemieunterricht wissen. Ärzte können auch den Eisen- bzw. den Ferritinspiegel messen. Also die wissen dann auch ganz genau, welcher Spiegel wichtig ist und nicht, welcher sich durch das Steak, was man am gestrigen Abend abends gegessen hat, dann auf einmal kurzfristig erhöht. Also da gibt es auch einen Langzeitwert. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben da eine Unterversorgung an Eisen. So, wie gesagt, kriegt der Arzt raus, kann der Arzt auch wiederum mit Medikamenten supplementieren. Dann geht es einem auch besser, weil das Eisen wiederum für, glaube ich, Blutblättchenbildung oder so, der Wissenschaftler von uns beiden weiß da mehr dazu, also helfen kann. Aber wie gesagt, da keine eigenen Experimente machen. Womit man durchaus arbeiten kann, ist, und das hat, finde ich, auch Mario Schmidt-Wendling schön in seiner Triathlon-Bibel angesprochen, wer viel auf der Rolle fährt, verliert viel Wasser, verliert aber aller Voraussicht nach auch viel Elektrolyte. Ich glaube, ganz viel kann man über die normale Ernährung nachholen, aber man sollte dann schon irgendwie Wasser und vielleicht ein bisschen an Natrium denken. Das ist so der Standard, also sprich ein Teil des Salzes ist, glaube ich, Natrium. Und dass ihr danach guckt. Aber ansonsten wettkampfspezifisch, und da machen wir ganz sicher noch einen Podcast, Koffein, Nitrat, also sprich Rote Beete, Gurkenwasser werden wir vielleicht auch nochmal besprechen. Also solche Geschichten, ja, kann man, damit kann man ganz sicher was machen. Aber da ist auch immer die Frage, Verweis zum letzten Podcast, wie man Koffein einsetzt. Wenn ich den ganzen Tag Koffeingels esse, dann geht es mir sicher irgendwann schlecht. Das ist gleich, wie wenn man den ganzen
Tag Kaffee läuft. Haben sehr viele geschrieben, witzigerweise. Und haben ausgerechnet, wie viele Milligramm Koffein sie in so einem Ironman gegessen haben. Und ich sag mal so, da leuchten die Augen. Das ist schon ganz beeindruckend, ne? Und das ist ziemlich genau das, was wir letztes Mal schon gesagt haben, dass das halt echt gefährlich ist, wenn man das halt nicht so richtig im Blick hat. Und ich meine jetzt wirklich gefährlich. Also wir reden halt von Koffein, das ist ja schon auch ein Stoff, gerade wenn man das halt nicht gewohnt ist, wenn man vielleicht nicht irgendwie der exorbitante Kaffeetrinker ist, dann sind halt so Größenordnungen, so man gibt ja auch Koffein in Milligramm pro Kilo Körpergewicht an ungefähr, ne, wo man schon sagen würde, die maximale Potenzialentfaltung hat man so bei 2,5 bis 3 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Das sind bei mir 200, sagen wir jetzt mal 240, 250 Milligramm. Wenn ich das Doppelte mache, dann ist das schon richtig exorbitant viel, ne? Also da sind schon so gesundheitliche Probleme durchaus vorprogrammiert. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen grenzwertig bis verwerflich, dass man das so ohne Warnhinweis auf diesen Gels einfach so rausgeben darf. Also das ist schon, finde ich schon erstaunlich. Deswegen da immer so ein bisschen drauf achten. Genau, aber du hast alles angesprochen. Ich finde auch den Hinweis mit dem Eisen oder Ferritin sehr gut. Vor allen Dingen nochmal so auch die ein oder andere Risikogruppe, ne? So menstruierende Frauen zum Beispiel ist ja gerade was Ferritin angeht auf jeden Fall ein klassischer Fall für, sollte man auf jeden Fall regelmäßig im Blick behalten und so. Aber ich würde es genauso sehen wie du. Das geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie schon letzte Woche, so einen ordentlichen Gesundheitscheck zu machen, ein großes Blutbild zu nehmen und auch genau mit der Prämisse zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich bin, Klammer auf, Leistungs, Klammer zu, Sportler, je nachdem, wo man sich da gerade so sieht und wie viel Pensum man so hat an Training und das dann einfach mal in Ruhe überwachen lassen und aber wie gesagt dem Arzt auch erklären, dass man diesen sportlichen Hintergrund hat, damit der das hoffentlich entsprechend einschätzen kann und da den einen oder anderen sinnvollen Ratschlag geben kann.
So, wir machen weiter.
Bitte.
Oh, geil, zwei Fragen beantwortet, halbe Stunde rum.
Ja, aber das ist jetzt noch eine letzte Frage und dann ist eh vorbei. Genau,
gut. So, Nikolas oder Nikola, also mit C, Entschuldigung. Den Nachnamen piepsen wir weg. Nee, ich nenne ihn gar nicht. Hallo ihr beiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf folgende Trainingsfrage im Podcast eingehen könntet. So, jetzt freu dich, Nikolas. Der lange Lauf. Legendäre wie gefürchtete Einheit im Trainingsplan. Da werde ich immer ganz hellhörig, wenn Björn andeutet, dass er Läufe über 2 Stunden weder für Marathonläufer noch für Langdistanzler für, Klammer auf, physiologisch, Klammer zu, notwendig hält. Jetzt könnte man dem Thema langer Lauf sicher sogar eine eigene Folge widmen. Ja, ja, werden wir auch irgendwann tun. Wir wollen, ja auf, wir wollen die 100 ja voll machen. So oder so würde mich wahnsinnig interessieren, wie sich dennoch derselbe Anpassungseffekt erzielen lässt. Stehen dann stattdessen lange Koppeleinheiten mit entsprechender Vorermüdung auf dem Rad an? Geht es über Back-to-Back-Läufe abends und am folgenden Morgen? Oh, ich habe was gelernt. Also ich jetzt. Oder schlicht über den Trainingsumfang. Vielen Dank im Voraus und sportliche Grüße. PS, Fun Fact, euer Podcast ist der einzige, den ich nicht in 1,5-facher Abspielgeschwindigkeit höre. Wenn Björn ins Erklären kommt, bekomme ich sonst, bekomme ich sonst nämlich nicht mehr allzu viel mit. Cheers.
So, das war jetzt das Lob an dich. Sonst geht der Tag aus.
Du machst dein eigenes Lob kaputt. Ich wollte dir auch mal Lob zukommen lassen.
Ja, ich kann mit Lob nicht so gut umgehen.
Ja, dann lern es, Mensch.
Ja, ich bin ja noch jung. Danke für die
Frage. Viel wird nicht mehr kommen.
Danke. Ja, das ist, Lob. Das ist richtig. Danke für die Frage. Ja, also man muss das ja ganz, ich glaube, wir haben das ja letzte Woche, hast du das auch schon angedeutet, dass es darum gehen könnte in den Fragen, als wir gesagt haben, wir machen den ersten Teil.
Ja.
Und der 2-Stunden-Lauf, um jetzt mal, oder der lange Lauf, ich mach's mal noch ein bisschen allgemeiner, das ist ja fast kein trainingswissenschaftliches Thema mehr, das ist ja ein physiologisches Thema. Das ist ja absurd, wie viele unterschiedliche Meinungen es zu dem Thema gibt. Und der Nikola hieß er, glaube ich, oder Nikolas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat ja treffenderweise die Frage gestellt, sinngemäß, wo man sich denn, wenn man nicht länger als 2 Stunden läuft, den Trainingseffekt sonst herholt. Also über die aufeinanderfolgenden Läufe, über das Trainingsvolumen im Allgemeinen und so weiter und so fort. Ich darf die durchaus etwas sarkastisch gemeinte Gegenfrage stellen, was passiert denn rein physiologisch bei einem Lauf ab Stunde 2? Also mit anderen Worten, welcher physiologische Effekt stellt sich ein bei diesen ominösen Marken von 2 Stunden, 2,5 Stunden, 3 Stunden, 30 Kilometern? Da wird es dann, finde ich, ganz hanebüchend, wenn jemand sagt, der lange Lauf bei mir sind, oder ein langer Lauf sollte 30 Kilometer lang sein. Ja, dann läuft halt Patrick Lange 1,45 und Age-Grouper Ingo Meyer halt 4 Stunden so. Ob das dann der gleiche Lauf ist, weiß ich nicht. Nur weil es die gleichen Kilometer sind, würde ich sagen, passt das nicht so richtig gut zusammen. Und ich persönlich, und das meine ich jetzt wirklich todernst und das ist jetzt absolut ironiefrei, stelle mir die Frage, was passiert physiologisch ab 2 Stunden? Also welchen Effekt hat dieser Lauf oder welchen Mehrwert bietet der mir ab 2 Stunden? Und meine Antwort persönlich ist, ich kenne keinen. Ich weiß nicht, warum ich das machen sollte. Und wenn ich dann am Ende in der Abwägung bin, Adaptation versus Risiko in Bezug auf Verletzungen und so weiter und so fort, dann macht es für mich schlicht keinen Sinn. Also ich kann garantieren, dass ich willentlich noch nie mehr als einen 2-Stunden-Lauf in einen Trainingsplan geschrieben habe. Wenn mehr, dann vielleicht 2,5 Stunden. Und dann war die Begründung dafür, die für mich, wie ich finde, die einzige sinnvolle, wenn der oder die Athletin gesagt hat, ich brauche das mal für den Kopf, dass ich einmal dies und das und jenes erreiche. Also nehmen wir jetzt an, du bist ein ambitionierter Triathlet und nach 2,5 Stunden hast du jetzt gerade mit einem ganz lockeren, entspannten Lauf die 33 Kilometer voll gemacht und du wolltest immer schon mal wissen, was bei Kilometer 33 passiert. Oder du hast, weiß ich nicht, Kilometer 35 und sagst dann für den Kopf, also rein mental, aus psychologischer Herangehensweise, sagst dann, wenn ich 35 laufen kann, dann kann ich auch 42 laufen. Das ist ja dann, macht ja keinen großen Unterschied mehr. Hat es sehr selten gegeben, aber hat es gegeben und finde ich dann auch absolut plausibel. Aber ausschließlich auf psychologischer Ebene. Und der, wie ich finde, Grundfehler in der Diskussion, der immer gemacht wird, ist, wie so häufig, man betrachtet die Frage, und das ist jetzt keine Kritik natürlich an Nikolas, sondern im Allgemeinen, man betrachtet dieses Thema vor dem Hintergrund, dass man sich eine einzelne Einheit anguckt. Und das ist das, was für mich keinen Sinn macht. Also wenn wir darüber philosophieren, ob jetzt 2 oder 3 Stunden oder 30 Kilometer oder 35 oder wie auch immer, dann kann ich doch nicht außen vor lassen, was ich sonst so in der ganzen Trainingswoche so mache. Also wenn diese Einheit am 4. Trainingstag erfolgt, nachdem ich schon einen harte 3 Tage Trainingsblock hinter mir habe, dann ist das doch ein ganz anderer Lauf, als wenn ich den ausgeruht mache. Wenn ich den mit reduzierten Kohlenhydratspeichern mache, ist es ein ganz anderer Lauf, als dass ich den entspannt nach dem Frühstück mache. Wenn ich den ausgeruht mache, ist es anders, als wenn ich den vorbelastet mache. Wenn ich den, wie auch immer geartet, jetzt kann man noch den Untergrund mit einbeziehen, jetzt können wir noch über Radfahren vorher ja oder nein sprechen oder. Also all so eine Facetten, die, wie ich finde, einfach wichtig sind, dass man sie betrachtet. Und deswegen diese einzelne Einheit zu diskutieren, ist viel zu kurz gedacht. Nochmal, keine Kritik an Nikolas, sondern die Frage ist ja hervorragend. Und ich persönlich habe nie einen Punkt gefunden, wie ich diesen 2 Stunden, oder sagen wir den 2,5-Stunden-Lauf, also mehr als die eigentlichen 2 Stunden, die ich aufschreibe, ich habe bisher immer einen Weg gefunden, wie ich den umgehen kann und wie ich dementsprechend dieses Risiko umgehen kann. Also dieses Risiko der Verletzungsanfälligkeit und so weiter und so fort. Weil ich bin mir, es ist ein Fakt, dass ich Stunde 2 bis 3 laufe ich nicht mehr so ökonomisch wie Stunde 0 bis 1 oder 1 bis 2. Sondern ich werde immer irgendwelche Ermüdungserscheinungen haben. Meine Technik wird an Schönheit, hätte ich bald gesagt, an Präzision vielleicht verlieren. Meine Ökonomie wird schlechter werden. Und ich begebe mich ja langsam aber sicher in so eine Art Teufelskreis. Wenn die Ökonomie schlechter wird oder die Technik leidet, dann wird das ja alle 10 Minuten gedanklich immer mal ein bisschen schlechter, weil dann wird es noch schlechter und dementsprechend auch anstrengender vermeintlich, ne? Also in Anführungsstrichen, ich muss mehr dafür einbringen, um das Tempo vielleicht zum Beispiel zu halten oder. So, und dann bin ich in diesem Teufelskreis drin und irgendwann denke ich, ist es Zeit, den zu durchbrechen und diese, und jetzt gehe ich mal noch weiter, 1,5 bis 2 Stunden ist so das Höchste der Gefühle. Also man kann sich sicher sein, ich habe Triathleten, die ich betreue, die noch nie über 1,5 Stunden bei mir gelaufen sind, weil nochmal, ich einfach nicht verstehen würde, was es bringen soll.
Kannst du mal im Gegensatz dazu aufzeigen, was das Risiko ist, wenn man länger läuft? Ich habe mal irgendwas gelesen, dass auch bestimmte Entzündungsparameter sich erhöhen oder wir ja durch die durch die durch den Impact im Endeffekt in unserem Körper ja ganz andere Sachen passieren. Also klar, wenn ich lang Rad fahre, tut mir irgendwann der Hintern weh, der ist wund, wobei ich sagen würde, das ist oberflächlich, ja. Das kriege ich nach zwei Tagen hin. Und auf der anderen Seite, vielleicht habe ich ein bisschen Muskelkater oder ich habe eine, was weiß ich, vielleicht tut mir auch mal, vielleicht fühlen sich die Beine irgendwie ein bisschen blöd an, aber es ist jetzt ja nicht sowas, dass ich rückwärts die Treppe runtergehen würde, wenn ich jetzt 30 Kilometer laufen würde. Und da wollte ich mal so ein bisschen wissen, es ist ja auch nicht immer gesund, so lang zu laufen. Also im
ja, und abseits der, also total richtig, wobei ich jetzt auch sagen würde, wir machen da ja, also Leute, die 2-Stunden-Läufe in Erwägung ziehen, machen das ja auch nicht aus gesundheitlichen Aspekten. Also das ist ja, es dürfte ja drin vorkommen, ist ja kein Gesundheitssport in der Hinsicht, sondern es ja dient der Leistungsentwicklung, ja. So, und da kann es natürlich auch mal Sinn machen, einen langen Lauf einzustreuen. Ich sage ja nichts dagegen. Ich sage nichts gegen lange Läufe. Wir reden nur über die Definition, was ein langer Lauf sein soll. Was man sich aber vor allen Dingen, wenn ich persönlich an das erste Risiko denke, denke ich vor allen Dingen an strukturelle Probleme. Also an das strukturelle Problem, dass man sich ja überlegen muss, der Körper ermüdet im Laufe der Zeit. So, was ja auf jeden Fall ermüdet, sind sowieso, man denkt als allererstes an die Muskelgruppen, die man eh gerade braucht, um zu laufen. Also die vermeintlichen, die auch mal, was weiß ich, theoretisch mal einen Muskelkater machen können und so weiter und so fort. Ne? Die man merkt, wenn man 400 Meter Intervalle gelaufen ist. Aber die Muskelgruppen, die man ja komplett vergisst, sind ja so diese typischen Haltemuskeln, die mitarbeiten müssen, die aber nicht primäre Muskelgruppen oder Sehnen, Bänder, passive Strukturen, was auch immer was sind, die jetzt gerade an diesem Lauf beteiligt sind. Also bestes Beispiel sind so die kleinen Glutei, die Muskeln an der Hüfte, die dafür sorgen, dass quasi das Bein sich bestmöglich nach vorne und nach hinten und nicht zur Seite bewegt bei solchen Geschichten. Und das muss sich ja, sehr einfach jetzt erklärt, da muss man ja darauf achten oder muss sich ja überlegen, dass mit jedem Schritt natürlich auch die kleinen Glutei an der Seite oder hinten im weiteren Verlauf mitarbeiten müssen. Und die müssen eine gewisse Arbeit verrichten. Und die sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, eben so lange zu laufen. So, das heißt, was ja irgendwann zwangsläufig passiert, ist ja, dass wir eine vermeintliche Stellungsänderung, sage ich jetzt einfach mal, haben, als dass der Schritt, der Fuß setzt anders auf, dementsprechend reagiert das Sprunggelenk anders, das Knie wird an einer anderen Stelle angesteuert, bestimmte Muskelgruppen müssen anders arbeiten, um dem entgegenzusteuern, und dann zieht sich das ja die ganze Kette hoch. So. Und da bin ich mir einfach sehr sicher, oder weiß ich aus der eigenen Erfahrung heraus, also jetzt vor allen Dingen auch als Coach, dass ja irgendwann irgendein Schwachpunkt sich offenbart. So, irgendwo gibt es dann die Situation, dass man sagt, das Knie zum Beispiel jetzt gerade, also weiß ich nicht, der Muskelsehnenübergang oder sowas halt, hat sich jetzt entzündet, weil der Fußaufsatz war ein anderer ab Stunde 2 und deswegen ja, sind da andere Belastungsprotokolle aufgetreten für diese einzelnen, also anders im Sinne von leichte Verschiebung, aber die machen es ja, ne? Also wir reden ja beim Bikefitting, du hast gerade gesagt, wie beim Radfahren auch, das ist ja auch Millimeterarbeit, aber Millimeter können den Unterschied machen zwischen Geschlechtsteile schlafen ein, ja oder nein, oder Knie tut weh, ja oder nein. So, und da sind wir ja genau in der gleichen Situation, dass wir das dann beim Laufen auch machen. Vielleicht gar nicht mal im, vielleicht ist es gar nicht mal im Millimeterbereich, sondern im, keine Ahnung, Mikrometerbereich, aber erschwerend hinzu kommt ja der Impact, den habe ich beim Radfahren nicht. Beim Radfahren ergibt sich das durch letztendlich die Muskelarbeit, die wir verrichten. Und dann kann man sich ungefähr überlegen, in welchem sehr entspannten Maße das halt stattfindet. Beim Laufen haben wir immer den Impact. Und der Fußaufsatz wird sich garantiert über den Lauf der Zeit hinweg verändern in diesem einzelnen Lauf. Und wenn es nun Mühe ist, aber wenn dann dieser Impact dauerhaft irgendwie anders wirkt, dann glaube ich halt einfach, dass das auf Dauer nicht gut sein kann. So, und jetzt können wir im Übrigen das Thema Laufen, wir können über Laufkilometer schwadronieren, stundenlang, weil das vom Prinzip her ist das Gleiche. Also, um mal sowas zu sagen, ich meine, die alte Schule besagt auch, wenn wir morgen Andy Rehlert fragen, dann wird er auch sagen, 120 Kilometer die Woche, darunter hat das nichts mit Training zu tun. Das ist auch okay, wenn das, ne, also der ist ein sehr, sehr erfolgreicher Mann in seiner Karriere gewesen oder immer noch, die endet ja jetzt bald, liebe Grüße an die Rehlert, ganz, ganz toller Typ im Übrigen auch noch. Und weil das bei ihm funktioniert hat, hat er eine Menge richtig gemacht. Das ist erstmal schon mal ein Fakt. Ja, nur weil ich jetzt hier klugscheißend sitze und sage, 120 Kilometer theoretisch müssen nicht sein, heißt das lange nicht, dass ich recht habe, sondern Andi Rehlert hat recht. Das ist auch ganz wichtig, mir zu sagen. Aber wo ich recht habe, und jetzt stelle ich das nicht gegenüber, aber das ist ja jetzt auch die eigene Erfahrung, die Leute, die ich trainiere, da läuft von denen keiner über 100 Kilometer die Woche. Niemals, jemals. Habe ich noch nie in einen Trainingsplan geschrieben. Und die Laufzeiten sind jetzt nicht die langsamsten, die dabei rauskommen. So, und das liegt schlicht daran, dass man sich halt dann überlegt, okay, wie packe ich das ins gesamte Belastungsmanagement und wie sorge ich vielleicht aber auch dafür, dass die Kontinuität ganz oben steht, im Sinne von wenig Verletzung. Und wenn dann, ich sage jetzt mal, ein Pensum von 60 Kilometern die Woche, dann bitte gerne jede Woche. Also wenn wir von Laufkilometern als solche reden, mag ich diese Diskussion nicht, dass man sagt, naja, 120 oder wie auch immer jetzt, über 100 müssen es schon sein oder Profi-Triathleten sollten über 100 Kilometer die Woche trainieren. Dann frage ich mich so, ja wann, im Durchschnitt über 52 Wochen im Jahr? Also kannst du natürlich machen, ist ja auch völlig okay, aber das sind halt 5000 Kilometer jedes Jahr, die da dann gelaufen werden müssen. Und das will ich erstmal sehen, dass das irgendein Körper verkraftet halt, ne? Und dass da auch noch eine sinnvolle Leistungsentwicklung stattfindet, glaube ich nicht dran. Und deswegen immer vor Augen halten, Anpassung ist das eine, ganz klar. Ich habe ja eine gewisse Zielsetzung, die ich auch beim Laufen erreichen will. Ich möchte eine möglichst hohe maximale Sauerstoffaufnahme. Ich möchte für einen Triathleten eine möglichst geringe anaerobe Aktivität, wenig Kohlenhydratverbrauch, dadurch einen bestmöglichen Fettstoffwechsel und so weiter. Und am Ende ist ja gelebtes Leben meines Alltags, gerade noch drüber gesprochen, möchte ich ja nicht 2,36 laufen hinten drauf auf dem Marathon, sondern bestensfalls 2,35 oder 2,34. Sonst brauchen wir das ja nicht machen. Also das ist ja der Grund, warum man trainiert. Wir können jetzt nicht jedes Jahr hingehen und aufs Neue sagen, jo, war schön, was wir jetzt gemacht haben, machen genauso weiter. Sondern man muss ja immer wieder sich aufs Neue fragen, was kann ich jetzt noch besser machen, um noch mehr Anpassung herbeizuführen. Aber zu der Anpassung gehört auch immer dazu, dass ich mir überlege, wie ist das Risikomanagement oder das Belastungsmanagement des Ganzen. Und dann sind wir halt einfach immer in der Abwägung. Und toi, 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 ich bin grundsätzlich jedes Jahr am Ende einer Saison der glücklichste Coach, wenn ich sagen kann, die waren alle sehr wenig verletzt und die haben alle sehr wenig Wehwehchen gehabt und so weiter. Dann ist schon mal eine Menge richtig. Und ganz ehrlich, dann kommt, habe ich schon mal eine große, einen großen Batzen auf der Habenseite, wenn es auch um die Trainingsanpassung geht. Weil wenn ich wirklich meine 50, 60 Kilometer im Jahr im Durchschnitt laufen kann, dann habe ich eine Menge getan. Und um auf den langen Lauf zurückzukommen, ich sehe es nicht, welchen physiologischen Vorteil es haben sollte. Also Fettstoffwechsel, machen wir mal ein Beispiel. Das wäre sowas, wo ich noch verstehen würde, wenn mir jetzt jemand sagt, naja gut, wenn ich jetzt mit gefüllten Kohlenhydratspeichern starte, dann reduzieren die sich im Laufe der Zeit, natürlich. Und nach 2 Stunden, um jetzt irgendwas zu sagen, habe ich eine Situation, wo ich danach natürlich noch umso mehr im Fettstoffwechsel laufe? Würde ich sagen, klar, auf jeden Fall ist das so. Also ist ja logisch, dass mit der Dauer des Laufs der Kohlenhydratspeicher sich reduziert und zwangsläufig, wenn ich die Geschwindigkeit ansatzweise beibehalte oder die Intensität ansatzweise beibehalte, der Körper sich die Nahrungs- oder Energiequelle irgendwo anders herholen muss. Er ist also gezwungen, auf Fette zu setzen. So.
Aber das kann ich ja anders provozieren.
Punkt.
Ich muss ja nicht vorher 2 Stunden laufen.
Genau, und das ist halt genau das, was ich denke. Deswegen ist doch klar, okay, wenn ich diesen Effekt physiologisch haben möchte, dass ich den Fettstoffwechsel trainiere, ja, dann tut's das doch auch, wenn du 1,5 Stunden laufen gehst und beim Frühstück die Kohlenhydrate weglässt oder vorher wegen mir 2 Stunden Rad fährst. Oder natürlich auch so, und Nicola hat ja die passenden Antworten gegeben, der hat sich die Frage ja super selber beantwortet, schon alleine, ne? Also vorher Rad zu fahren, eine Vorbelastung zu haben, am Abend vorher schon mal gelaufen zu sein, wobei ich da schon sagen würde, so, na, auch wieder die Frage, ob die passiven Strukturen das so richtig gut mitmachen an der Stelle. Aber es gibt so viele sehr gute Hilfsmittel, die mir all diese physiologischen Effekte, die ein 2-Stunden-Lauf oder mehr haben könnte, genauso geben, ohne aber dieses Risiko, was ich dann eingehe, mit deutlich vereinfachtem Belastungsmanagement. Und das ist der Grund, warum das in den von mir geschriebenen Trainingsplänen wirklich nicht auftaucht. Also 2 Stunden ist das höchste der Gefühle. Und ich glaube, wenn ich jetzt durchzählen würde, wie viele 2-Stunden-Läufe ich dieses Jahr aufgeschrieben habe, boah, würde ich sagen, im Profisport brauche ich maximal eine Hand für 4, 5 Athleten. Also nicht pro Athlet, sondern overall. Also ich weiß nicht, ich werde sie alle mal fragen, ob sie, also beziehungsweise ich werde es nachschauen, aber da sind welche dabei. Aber
die laufen natürlich auch alle einen Marathon unter 3 Stunden, gell?
Ja, bitte. Also okay. Wäre schön. Also nein, weil ansonsten wäre dünn sonst. Ne? Ja. Nee, da sind durchaus ein paar nur, ganz ordentliche Marathonzeiten bei rausgekommen dieses Jahr. Ne?
Ja, nein, nur das, damit man das in Relation setzt. So meinte ich das jetzt.
Ja. Also klar, nochmal, ne? Wenn der Age-Grouper, der sich jetzt egal ob auf einen isolierten Marathon oder auf eine Langdistanz vorbereitet, zwangsläufig also auch einen Marathon laufen muss. Und der sagt, 2 Stunden reichen mir nicht aus, ich würde gerne wissen, was die hier und da passiert. Und der läuft dann, sagen wir jetzt mal wirklich, eher 20 oder 23, 24 Kilometer in diesen 2 Stunden. Dann finde ich, ist es total sinnvoll, dass man sagen könnte, okay, pass auf, wir setzen uns mal als Ziel für den Kopf, fürs Mentale, einmal im Training dafür zu sorgen, dass du mal 30 Kilometer gesehen hast. Also wenn du sonst, sagen wir jetzt, ne, läufst 12 Kilometer im Schnitt, das ist ja 5 Minuten auf den Kilometer, das ist also schon auch gut, gerade für einen langen Lauf, durchaus schon flottes Tempo, hast du 24 Kilometer gemacht. So, jetzt fehlen dir 6 bis zur magischen Grenze, beziehungsweise dann 18 bis zum Marathon. Und da würde ich zum Beispiel sowas in der Art machen. Da kann ich mir vorstellen, dass man sagen würde, okay, pass auf, wir machen hier 30 Kilometer, das ist die Benchmark. Aber, so, und dann geht das halt los, ne? Dann wird das auf jeden Fall ausgeruht gemacht, dann wird das auf jeden Fall gut Kohlenhydrat versorgt gemacht, dann wirst du auf jeden Fall auch währenddessen dich versorgen müssen. Auch ganz wichtig. Das kannst du dir dann vielleicht noch zunutze machen, als dass du sagen kannst, so, du hast mal die Verpflegung getestet und willst auch mal wissen, wie die nach 2 Stunden funktioniert und nicht nur in der ersten Stunde oder sowas. Kann also auch nochmal wieder einen Mehrwert bringen. Deswegen würde ich sagen, ja, kann man machen. Aber man muss halt ganz sauber abwägen, ob es einem dieses Risiko wert ist und immer dann auch wissen, wo ist jetzt gerade der Mehrwert. So, wenn man den hat und ich persönlich denke, dass der 100% auf psychologischer Ebene liegt, dann ist das super. Dann kann man das machen.
Aber jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wenn ich, also es wäre auch meine Frage gewesen, wenn jemand das also von der Psyche her machen will, aber dann weiß der, was nach 30 Kilometern passiert. Und dann sage ich ja, aber weiß der immer noch nicht, was nach 38 passiert. Also wo will der hingehen? Die Frage ist ja, müssen wir da nicht anfangen und sagen, wäre denn anfängen? Du sagst, was physiologisch richtig ist. Und psychologisch können wir das am grünen Tisch mit Stefan Westbrook diskutieren. Ja, der sagt, was machst du dir Gedanken? Es wird entweder gut gehen oder nicht. Aber wenn du jetzt schon die negative Prophezeiung machst, dass zwischen 20 und 30 du irgendwann den Crash bekommst, so nach dem Motto, dann bringt dir das auch nichts, weil dann läufst du 30 und dann sagst du, oh, bis 30 ist ja alles gut. Du weißt aber nicht, was über Kilometer 30 kommt. Also dann musst du ja wirklich sagen, okay, dann muss ich um diesen Belzebub zu vertreiben, musst du ja wirklich sagen, ich muss die 42 Kilometer laufen und ich muss sie reproduzieren. Und am besten mache ich vorher noch, schwimme ich noch 3,8 Kilometer sagen. Und ich fahre noch 180 Kilometer Rad und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und dann sagen wir, okay, die Trainingseinheit an dem Tag ist nicht gesund, weil jetzt hast du gerade einen Ironman gemacht, ja, von dem du ein paar Monate brauchst, um dich zu erholen.
Und jetzt kommt so. Ja die Lösung des Ganzen. Die Lösung des Ganzen liegt ja darin, der Sportler möchte Antworten haben auf seine Fragen. Und hat von Haus aus völlig zu Recht bei dieser extremen Belastung ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Das ergibt sich immer. Das hat jeder. Weil das ist nun mal einfach eine Belastung bei der, ne, Fehlervermeidungssportart. Kann so viel schiefgehen, missglücken oder was weiß ich was, sodass man natürlich da ganz viele Fragezeichen hat. Aber diese Fragezeichen meines Erachtens kann ich mir alle beantworten, ohne dieses Risiko des sehr langen Laufs, also alles, was über 2 Stunden ist, gegangen zu sein. Weil so wie du es passend gesagt hast, ich würde jetzt auch sagen, du kannst auch einen Marathon laufen, natürlich, aber das beantwortet dir trotzdem nicht alle Fragen. Deswegen musst du ja den Weg finden, wie du dir die Fragen beantwortest und quasi sicher bist, dass du dieses Ding gut ins Ziel bringen wirst. So, und die holst du dir anders. Also die fangen ja auch schon da an, dass du dir die Sicherheit, weil ich eben von Unsicherheit gesprochen habe, darüber holen musst, dass du weißt, wie du dich versorgst. Dass du, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, haben wir auch bei, weiß ich nicht, mit Sicherheit schon öfter drüber gesprochen, aber dass du weißt, wie viel Kohlenhydrate brauche ich denn? Wie sieht das aus mit der Flüssigkeit? Wann ist mein Koffeinlimit? Und so weiter. Und wir haben letzte Woche schon gemerkt, wie komplex diese Fragestellung ist. Aber wenn ich die sinnvoll für mich beantwortet habe, gerade im Speziellen auf dem Rad, dann weiß ich ja schon mal, okay, ich steige ab, T2, alle Uhren auf Null. Ich weiß, ich habe immer noch einen halbwegs gut gefüllten Kohlenhydratspeicher. Den kann ich mir errechnen, wie groß der ist. Dann kann ich mir überlegen, okay, wie viel verbrauche ich denn an Kohlenhydraten beim Laufen, um dann auszurechnen, bei welcher Geschwindigkeit ich gegebenenfalls noch gehen kann. Wohlwissend, dass ich Kohlenhydrat glykogentechnisch, also was Speicherform angeht, noch einen gewissen Puffer am Ende brauche, weil auf Null geht nicht. So, und dann ist Karl-Heinz Rummenigge hätte gesagt, Triathlon ist Mathematik, beziehungsweise hat damals ja, glaube ich, Ottmar Hitzfeld vorgeworfen, Fußball wäre eben keine Mathematik. Ich würde sagen, Triathlon ist ganz viel Mathematik in der Hinsicht, also sinnbildlich. Und man kann sich ganz viele Fragen über ganz einfache, logische, inhaltliche Dinge beantworten. So, und dann ist es fein. Und dann muss dieser Mythos genommen werden, dass bei dem langen Lauf bei Kilometer 30 oder 3 Stunden oder so irgendwas gerade körperlich mit dir passiert, dass du auf einmal irgendwas machen kannst, was du sonst nicht machen kannst. Das ist meines Erachtens nicht so. Und wie gesagt, wenn, glaube ich, liegt die Beantwortung oder der Hintergrund des Ganzen hauptsächlich im Psychologischen.
Es gab noch eine andere Mail, wo es dann auch noch drum ging, irgendwie 21 Kilometer versus 42 Kilometer versus 100 Kilometer, also wenn es um so Ultraruns geht, aber ich glaube, wir nähern uns da auch dieser Geschichte, wenn ich es beim Radfahren sehe. Natürlich gibt es auf der einen Seite diese Christoph Strasser Jungs, die das können, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Wenn ich mir aber die ganzen Privé-Fahrer immer beim Radfahren angucke, dann machen die unglaublich viel mit dem Kopf, ja. Also ich glaube, die durchgehende Belastung würde ich auch nicht hinbekommen. Die liegen vielleicht bei 150 bis 180 Watt, aber die kriegen es irgendwann mit dem Kopf hin oder sind in einer Art Flow oder in ihrem Tunnel, dass sie das abrufen und bestimmte Sachen gar nicht an sich ranlassen, wie es schläft das Bein ein, so nach dem Motto, sie fühlen sich erschöpft oder so. Ich glaube, da läuft ganz viel über motivationale Ebene oder man kann es auch Mantra nennen oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn man dann an der Geschichte ist, muss man jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel übers Training kommen, weil ich glaube, die Physiologie hast du gerade erklärt, ja. Und ich glaube, es gibt Leute, die können einfach 100 Kilometer rennen, weil sie es mit dem Kopf gebacken bekommen. Und die anderen sagen, nee, irgendwie so alles, was über 15 Kilometer ist und wenn ich kein klares Ziel habe, kriege ich nicht hin. Auch wenn sie es vielleicht physiologisch einen Marathon laufen könnten.
Ja, und jetzt würde ich mal fairerweise sagen, dass das ist jetzt keine empirische Erhebung hier, ne? Aber all diese Leute, die so, oder ein, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, auf der Ultradistanz sind ja auch ganz viele Leute unterwegs, die größtenteils über den Kopf kommen. Also die sportlich betrachtet auch allerhöchstens Durchschnitt sind. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt werde ich wieder, ja,
schreibt. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja.
Also im Sinne von, oder machen wir es anders, Christoph Strasser, du hast ihn gerade angesprochen, ist ja das Paradebeispiel für jemanden, der beides in nahezu Perfektion vereint. Also der ist ja ein sehr guter Radfahrer und der wird physiologisch auch ein sehr guter Radfahrer sein, da bin ich mir sehr sicher, weil sonst könnte der solche Leistungen nicht vollbringen. Und man sieht das ja auch, wenn der mal irgendwo, was weiß ich, bei den österreichischen Zeitfahrmeisterschaften unterwegs ist oder keine Ahnung, irgendwelche.
Beim Kotel?
Ja, oder beim, genau, King of the Lake, dann sieht man ja auch wahrhaftig, dass der auch physiologisch zu den richtig guten Jungs gehört. Plus all das, was der noch machen kann, um augenscheinlich nicht schlafen zu müssen, wenn der mal eine Woche Radfahren geht in Amerika und so weiter und so fort. Also das ist ja extrem beeindruckend. Und wenn du dir beim Trailrunning quasi die Jungs anguckst, die da vorne landen, dann sind das auch richtige Maschinen. Also abgefahrene Maschinen, die halt auch alle in der Lage sind, Marathons zu laufen im Bereich von 2,30 und tiefer und so weiter, was ja auch wirklich, wirklich schnell ist. Aber ich würde sagen, so vom großen Ganzen, gerade im Radfahren, ne, wo du nicht berghoch laufen musst, was ja auch noch ein bisschen mit Leistung zu tun hat, ist es schon manchmal so, dass man da, würde ich schon sagen, naja, das sind jetzt nur, weil die Distanz länger wird, heißt das nicht, dass die sportlich, physiologisch, wie auch immer, auch die besseren sind oder so. Das ist auf keinen Fall gegeben, ne? Ich würde es fast schon eher so sagen, vorsichtig, dass, naja, manchmal finde ich dann schon so, die Jungs, die hier, weiß ich nicht, Zeitfahren machen oder einen schnellen Ötztaler fahren und so, das sind schon richtig physiologisch gut ausgebildete Frauen und Männer und die sind meistens wahrscheinlich schneller als derjenige, der jetzt hier, weiß ich nicht, das Race Around Ireland fährt oder Race Around Italy oder Race Around Austria und wie sie alle heißen. Und ich will da jetzt keine Kritik üben oder so, sondern ich will nur damit sagen, es gibt ja ab einem gewissen Punkt, stellt sich ja auch eine, wie soll ich sagen, eine physiologische Grenze ein, wo man sagen kann, okay, für eine Kurzdistanz im Triathlon brauche ich das, für eine Olympische brauche ich das, für eine Mitteldistanz brauche ich das, für eine Langdistanz brauche ich das. So, für eine Ultradistanz brauche ich nichts anderes als für eine Langdistanz. Da gibt es keine Unterscheidung mehr. Der Rest kommt nur über den Kopf. So, ja, also da kann mir keiner erzählen, dass er physiologisch irgendeinen Schlüssel gefunden hat, wie er bei einer Ultradistanz, wenn er, weiß ich nicht, 3 Langdistanzen hintereinander macht oder 10 oder, weiß ich nicht, eine davon noch auf jedem einzelnen Kontinent oder diesen ganzen Schmarrn, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das so, das hat dann manchmal für mich nichts mehr mit der Kernsportart zu tun und das, ja, also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, es interessiert mich dann einfach nicht so sehr. Und da gibt es keinen physiologischen Schlüssel, wo man jetzt gerade sagen kann, hier, das ist aber noch ganz besonders wichtig. Und das machen die Ultraleute nochmal ganz anders als so. Sondern das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. So. Und dann ist aber halt noch der Kopf noch mehr möglicherweise gefordert, wobei ich da ehrlich gesagt im Triathlon schon sagen würde, der Kopf wird da ja auch nur anders gefordert. Mach mal, also eine schnelle Langdistanz zu machen, ist ja was ganz anderes nochmal, als jetzt irgendwie ein Ultra-Ding zu finishen. Ja, da muss man ja, da geht es ja auch um ein Grenzverhalten während der Belastung. Wir haben gerade vom Kohlenhydrathaushalt gesprochen, brauche ich bei Ultradistanzen nicht drauf achten. Also natürlich, aber der Kohlenhydratverbrauch ist so viel weniger. Ich habe so viel mehr Zeit zu essen und auch gegebenenfalls gemütlich zu essen. Also ist es halt einfach erstmal leichter. Und wohingegen eine Langdistanz einfach auch immer eine dauerhafte Gratwanderung ist, wo du es in einer halben Stunde quasi auch so verkacken kannst, dass der restliche Teil des Rennens vorbei ist. Das kann dir bei einem Ultra-Ding nicht passieren. Da wirst du dich immer, hast du 3 Stunden Zeit, dich aus dem Loch wieder rauszuholen, um dann die nächsten 17 Stunden das noch gut zu machen. Und das ist so, deswegen finde ich diese psychologische Komponente, die ist extrem unterschiedlich. Die physiologische unterscheidet keinen einzigen Langdistanzler von einem Ultraathleten. Also jeder, der ein ambitionierter Langdistanzler ist, kann auch so ein Ultra-Ding machen, wenn er denn Bock darauf hat. Und ich könnte es verstehen, wenn nicht.
Also du meinst, alles über 10, 11 Stunden ist so eine Art Leveling-off physiologisch.
Okay. Was soll physiologisch noch passieren? Sauerstoffnahme hoch, Bildungsrate tief, Laufökonomie toll, passende Versorgungsstrategie, fertig. Triathlon ist Mathematik. So, also okay. Sehr salopp jetzt gerade erklärt, aber so vom Prinzip her läuft es ja. Und dann natürlich ist es dann so, dass auch auf der Langdistanz noch etliche Dinge hinzukommen, egal ob jetzt Material und Position und hast du nicht gesehen und was weiß ich was, all das. Aber das ist bei einer Ultradistanz nicht, da wird es nicht komplizierter, sondern ich würde fast sagen, da wird es einfacher, würde ich glauben. Zeit spielt weniger eine Rolle. Ich habe mehr Zeit, mich auch mal nicht an der Grenze zu bewegen. Wie Marathonlaufen, ne? Wo man jetzt auch sagen würde, so, na klar, kannst du auch 100 Kilometer laufen, wenn du möchtest, überhaupt kein Problem. Aber ein Marathon on point, auf die Sekunde quasi an der Bestzeit zu laufen. Das ist eine dauerhafte Gratwanderung und das ist ganz, ganz bemerkenswert. Und das ist halt, das muss richtig, also durchgeklügelt sein, so dass das halt auch gut funktioniert. Das finde ich geil, das ist super. Ist jetzt aber auch ganz viel persönlich, ich möchte gar keinen angreifen, der irgendwelche Ultrabelastungen macht und so weiter und so fort, sondern ich sage einfach nur, dass es braucht nicht, also man darf dann nicht denken, deswegen, weil du gerade gesagt hast, mit Halbmarathon und Marathon, zum Beispiel Halbmarathon und Marathon, physiologisch gleich. Gibt es keinen Unterschied. Also
echt?
Maximal im nicht messbaren, minimalen Bereich. Schnell einen Halbmarathon laufen, okay, heißt genau das gleiche, wie einen schnellen Marathon zu laufen. Heißt
ich
nicht,
hätte
dass
gedacht,
die,
dass es was anderes nein, ist, so wie 400 Meter Lauf zu 1500
nein,
Meter
heißt
Lauf.
Nein, so. Heißt nicht, dass die gleich trainieren, weil die natürlich Situationen haben, wo die vielleicht nochmal, weiß ich nicht, den längeren Lauf mehr da drin haben müssen als der Halbmarathonläufer, der ja schon eine Belastungsdauer hat, der ist ja nach einer Stunde da. Oder sagen wir jetzt 1:05 oder was, wenn das jetzt einer von den Schnellen ist. Oder wegen mir auch 1:10 oder 1:15, ist ja egal. Aber dann ist ja schon Ende. Theoretisch braucht er ja, ist ja ein 1,5-stündiger Lauf, ist ja Überdistanztraining, wenn man so will, ne? Für jetzt die Schnellen. Ich meine jetzt, und auch, ich sag mal, ein 2-Stunden-Lauf auch für die weniger, also jetzt nicht für die Weltspitze, sondern auch für die ambitionierten Age-Grupper, sage ich jetzt mal, ne? Und physiologisch ist es vom Prinzip her, aber macht so keinen Unterschied. Also da wirst du zwischen einem Halbmarathon und einem Marathon. Die Belastungszeit ist auf jeden Fall so, dass sie eine gewisse Dauer mit sich bringt und du kannst deswegen nicht hingehen. Das ist auch, finde ich persönlich, einer der Irrglauben, die du im Triathlon hast, dass wenn du eine schnelle Mitteldistanz machst oder eine schnelle Langdistanz, unterscheidet sich das im Trainingspensum fast nicht, wenn du es schnell machst, ausloten willst. Jetzt nicht, wenn du sagst, ey, ich habe dieses Jahr keinen Bock, 15 Stunden die Woche zu trainieren, ich mache mal nur 10 im Schnitt. Und deswegen mache ich aber auch keine Langdistanz, sondern nur eine Mitteldistanz, weil da weiß ich, das kriege ich gut bewerkstelligt. Das ist was anderes. Das funktioniert. Das macht auch total viel Sinn. Aber wenn dein Ziel ist, nächstes Jahr eine schnelle Mitteldistanz zu machen, wird dein Trainingspensum quasi das gleiche sein wie bei einer schnellen Langdistanz. Wirst du nicht drum rumkommen, deine Physiologie auf eine sehr hohe, 3,5-stündige, 4-stündige Belastung vorbereiten zu müssen. Und das braucht vom Anforderungsprofil her das gleiche wie auf einer Langdistanz auch.
Gut. So, wir sind bei 1:04, aber eine Frage muss noch sein. Die finde ich super. Philipp schreibt uns, hi zusammen, ich habe eine Frage. Laut Leistungsdiagnostik liegt meine Schwellenleistung bei 310 Watt. HIIT klappt gut, Low Intensity klappt gut. Aber wenn ich Schwellenintervalle trainiere, 2x20 Minuten bei 310 Watt oder auch geringer, zum Beispiel 270 Watt, kriege ich das muskulär gar nicht umgesetzt bzw. für 20 Minuten aufrechterhalten. Meine Beine machen dann schlapp. Oder auch beim Ironman-Marathon, metabolisch alles okay, ohne Mann mit dem Hammer. Muskulär fehlt mir dann allerdings irgendwann die Kraft, um konstant zu laufen. Wie schaffe ich es so zu trainieren, sodass ich auch mal zweimal 20 Minuten fahren kann, ohne dann zwingend den polarisierten Trainingsansatz aufzugeben? Oder ist es in diesem Falle einfach eine Variation aus allen Trainingsintensitäten, die einen auf lange Zeit besser macht und man weicht einfach von der Polarisierung ab, denn die Ausdauer und Metabolismus ist bei mir gefühlt nicht das Thema, sondern eher die Resistenz der Muskulatur. Wie hängt das zusammen? Oder VO2 Max hoch, weil dann der Fettstoffwechsel besser klappt, aber dann müsste meine Schwellenleistung auch steigen und ich stehe wieder vor dem Problem, zweimal 20 Minuten zu fahren. Liebe Grüße, Philipp. So, das ist doch mal ein Brett. Wollen wir da eine extra Folge draus machen?
Nee, Philipp kann einfach auf highsize.de gehen, sich einen Coach holen und diese ganz vielen Halbwahrheiten begradigen lassen.
Die Frage, die sich mir stellt als Laien, wo hat er die Leistungsdiagnostik
ja,
gemacht?
Und das wäre jetzt gerade.
Wie wurde die Schwellenleistung ermittelt? Das ist jetzt ganz gemein, ich weiß.
Erstmal, Philipp, vielen Dank. Vielen Dank für deine, vor allen Dingen auch für die Offenheit. Ich meine, da gehört ja auch ein bisschen was zu. Philipp stellt eine Frage, weil ihm irgendwas nicht gelingt. Das ist ja erstmal schon mal cool auch. Also das meine ich jetzt wirklich todernst. Ich versuche es mal zu beantworten. Also klar ist jetzt natürlich, wir haben jetzt Philipp nicht untersucht, wir haben kein großes Blutbild gemacht, kein Belastungs-EKG, deswegen können wir nicht sagen, ob Philipp vielleicht irgendwie, weil wir eben drüber gesprochen haben, erwähne ich es mal, eine kleine Anomalie hat, weil, keine Ahnung, sein Natriumhaushalt dauerhaft zu tief ist oder so. Das können wir jetzt gerade nicht beantworten. Setzen wir jetzt aber voraus, dass es nicht so ist. Also Philipp ist gesund und dem geht's gut. So. Und dann ist ja jetzt so ein bisschen dieses Thema, und ich baue das jetzt noch mal ein bisschen weiter aus, damit wir noch mal den einen oder anderen mit reinholen, dass es geht für mich so ein kleines bisschen in die Richtung, wie wenn man so beim Ötztaler das Gespräch darüber führt, dass man schon noch in der Lage sein sollte, das Timmelsjoch mit 70% der Schwellenleistung fahren zu können, aber es dann einfach nicht mehr hinkriegt, weil man das Ding nicht mehr getreten bekommt, zum Beispiel. Das ist ja so ein bisschen, geht so in die gleiche Richtung. Wo so,
also wenn du eine niedrige Schwellenleistung hast, kriegst du das hin.
Ja, und das
wäre
jetzt so bei Philipp das Erste, was ich anzweifeln würde. Also ich sag mal so, als Philipp geschrieben hat, dass er zweimal 20 Minuten bei 310 Watt nicht hinbekommt, habe ich noch so gedacht, naja, okay, jetzt ist die Frage, wo du das fährst. Ne? Wenn du das jetzt zum Beispiel auf der Rolle fährst und so weiter, sind 310 Watt halt auch einfach anders als 310 Watt draußen. Das könnte ich noch verstehen. Also da immer so eine gewisse Fehlerquotienten irgendwie einbauen quasi. Wenn Philipp es aber nicht schafft, zweimal 270 Watt zu fahren über 20 Minuten, dann kannst du dir erstmal schon mal sicher sein, dass deine Leistungsdiagnostik nicht richtig ist. Weil ich sag mal, wenn da 310 Watt bei rauskommen, und ich sag das jetzt, ich weiß ja nicht, von wem sie ist, ne? Vielleicht ist sie auch bei uns gemacht worden. Also auch das ist irgendwie möglich. Und da muss man dann einfach nochmal nachjustieren. Das ist so mein erstes Ding, wo ich immer sage, das garantiert einem erstmal grundsätzlich keiner. Ne? Es gibt unterschiedliche qualitative Herangehensweisen an eine Leistungsdiagnostik. Wir machen die, die wir tun, weil wir davon ausgehen, dass die hochqualitativ ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie jedes Mal immer unbedingt richtig ist. Das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Und vielleicht muss man das auch noch mal ein kleines bisschen justieren. So, in dem Fall würde ich jetzt gerade glauben, die ist nicht nur ein bisschen verkehrt, sondern die ist schon echt doll verkehrt. Weil, wie gesagt, 270 Watt, ich meine, das sind ja 40 Watt weniger als Schwellenleistung. Das ist ja ein Unterschied von 15% oder noch ein bisschen mehr. So weit sollte eine Leistungsdiagnostik nicht daneben liegen. Ne? Das würde ich also unbedingt noch mal in Erfahrung bringen, ob die richtig ist. Vielleicht, Philipp, kannst du uns ja den Gefallen tun und uns noch mal einmal aufklären per Mail, wo du die gemacht hast, mit welcher Methodik die ermittelt worden ist. Und dann können wir uns der Sache noch mal ein kleines bisschen inhaltlicher nähern, ohne natürlich irgendwie Namen zu nennen und so weiter, ist klar. Aber vielleicht können wir dann noch mal so ein bisschen über die Unterschiede bei der Diagnostik reden. So, und dann dieses Prinzip mit, sag ich mal, Unterschied auf dem Papier versus dem real Tretbaren, da würde ich dann immer so ein bisschen, komme ich dann so, ja, könnte man so diese Diskussion aufmachen, inwieweit zum einen natürlich die Zahl richtig ist, haben wir jetzt gerade gesagt, aber inwieweit dann auch diese Leistung erbracht wird, die da auf der Pedale ankommen muss. Man muss sich das immer so vorstellen. Das, was da steht, ist eine Leistung, die getreten wird. Die Leistung hat streng genommen überhaupt nichts damit zu tun, was man im Training sonst so tut. Also zum periodisierten Ansatz würde ich sagen, wenn du den für gut und richtig erachtest, dann mach ihn weiter. und dann ist es fein. Und auch der sollte dich in die Lage bringen, an deiner Schwellenleistung für, jetzt machen wir es mal einfach, einmal 30 Minuten oder einmal 45 Minuten oder wie auch immer was zu fahren. Wenn du das unter keinen Umständen hinbekommst, dann stimmt deine Schwellenleistung nicht. Das ist dann relativ einfach. Wenn es dann jetzt darum geht, also dass das quasi von der Kraft her oder ähnliches, deswegen mein Ötztaler Beispiel, nicht funktioniert, da muss man immer eigentlich dazu sagen, naja, Kraft spielt jetzt beim Radfahren nicht so eine richtig große Rolle.
Dürfte ich dazu was fragen?
Bitte.
Gibt es nicht die Möglichkeit einer, in Anführungszeichen, muskulären Ermüdung, ich sage das jetzt bewusst laienhaft, es gibt ja so einen Begriff von Time Under Tension, dass es Menschen gibt, die im Endeffekt einfach muskulär, man kann natürlich jetzt definieren, was das bedeutet, dass die einfach muskulär schneller ermüden, weil es zum Beispiel bestimmte Mechanismen gibt beim Verschalten. Also wenn ich bestimmte an der Bewegung oder an der Leistungserzeugung beteiligte Muskeln habe, die nicht so sauber hintereinander laufen, dass dann im Endeffekt mein Muskel einfach schneller ermüdet, weil er nicht die richtigen Signale bekommt oder nicht die richtigen Signale wiedergibt. Weil es gibt ja durchaus Menschen, denen schneller die Beine wehtun als andere, aber die haben komischerweise trotzdem die gleiche Leistungsdiagnostik, wo ich mir dann immer denke, ja, woran liegt's denn? Also ist es tatsächlich nur der aerobe und anaerobe Stoffwechsel oder liegt's vielleicht wirklich an der, ich sag mal, Muskelbeschaffenheit?
Ja, und ich habe das gerade so provokant gesagt, dann einen Hustenanfall gekriegt und dann hast du dich eingeklemmt.
Entschuldigung,
danke
dafür.
Nein. Nee, das war ja gut. Also nochmal entschuldigt, wenn das heute hin und wieder so hakelig ist. Es war natürlich eine provokante, steile These zu sagen, dass Kraft nichts mit dem Radfahren zu tun hat. Ne? Also man muss sich das ja immer so überlegen. Ich habe eine gewisse Leistung, die ich vollbringe und die, sehr einfach gesagt jetzt, setzt sich ja zusammen aus Kraft und Tretfrequenz. So. Und das Prinzip, völlig unabhängig jetzt der physikalischen Herleitung, ist immer leicht. Je höher meine Tretfrequenz ist, desto niedriger ist der Anteil an Kraft, den ich brauche, um diese Leistung X zu vollbringen. Und jetzt hat natürlich die Tretfrequenz eine gewisse Limitation motorischerseits vor allen Dingen. Also sonst könnte man ja hingehen und sagen, naja, ich fahre jetzt halt immer mit 200 Umdrehungen, dann brauche ich ja keine Kraft dafür, dann gibt es ja keinen limitierenden Faktor. Da ist die Antwort erstens, dass das Motorische auf jeden Fall limitierend sein wird. Also es gibt ja so eine Art Wohlfühltretfrequenz, bei der man sich so aufhält. Ob das bei 80, 90 oder 100 ist, würde ich noch sagen, ist fast egal. Aber so ungefähr in der Range sollte sich das ja befinden. So, wenn ich das sichergestellt habe, dann ist auf Dauer bei der Belastung weniger die Kraftkomponente das Problem, sondern mehr das Energetische. Sei es jetzt die Kohlenhydrate, sei es aber auch der Mineralhaushalt. Ne? Wenn man jetzt versuchen würden, 5 Stunden drinnen indoor zu fahren, dann schwitzen wir sehr viel. Dann können wir wahrscheinlich gar nicht so viel Natrium wieder aufnehmen und verarbeiten, wie wir bräuchten, um diese Leistung weiter aufrechtzuerhalten. Das wäre gegebenenfalls draußen anders bei vernünftiger Thermoregulation. So, und genauso ist es natürlich nach unten auch. Also wenn die Tretfrequenz halt irgendwie relativ gering ist, dann wird der Kraftanteil hoch. Wenn ich also das Timmelsjoch versuche, weil ich die falsche Übersetzung mitgebracht habe, am Ende noch mit 50 Umdrehungen hochzufahren, ja, dann kommt auf jeden Fall der limitierende Faktor dadurch, dass der Kraftanteil am letzten Anstieg ausgerechnet der höchste ist. Und dann ist das irgendwann auch limitierend, gar keine Frage. Aber für gewöhnlich ist die Kraft beim Radfahren ja so verhältnismäßig gering. Das, was ich brauche, ist irgendwie Leistung beziehungsweise die Möglichkeit, Energie umzusetzen. Weil Leistung ja nichts anderes ist als ein Energieumsatz pro Zeiteinheit. Und das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Das heißt, wenn Philipp jetzt nicht in der Lage ist, 270 Watt zweimal 20 Minuten zu vollbringen, dann, und wir setzen voraus, er ist gesund, dann müssen wir uns fragen, sind die Umgebungsfaktoren angemessen für das, was er vorhat? Also fährt er auf der Rolle und hat vielleicht einfach riesig Probleme damit, keine Ahnung, wegen mir mit Blutzirkulation oder vielleicht auch damit, dass er jedes Mal die Einheiten irgendwie mit wahnsinnig wenig Natrium macht oder. Oder wir müssen uns dann am Ende natürlich die Frage stellen, ob das dann vielleicht doch eher daran liegt, dass die Leistungsfähigkeit vielleicht einfach, also die Energiebereitstellung für 270 Watt unter den gegebenen Bedingungen einfach so nicht funktionieren. So. Und dann, also im Sinne von nicht funktionieren, im Sinne von Philipp verbraucht zu viele Kohlenhydrate, produziert zu viel Laktat, metabolisch geht sich das nicht aus. Auch wenn Philipp gesagt hat, dass es metabolisch ja kein Problem ist, stellt sich ein bisschen die Frage, ob die Aussage wirklich so richtig ist. Weil so dieses Prinzip mit Schwellenleistung passt halt mal so gar nicht zu 270 Watt. Das deutet schon ganz vorsichtig an, dass da eher die metabolische Erfassung halt nicht so richtig passt. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine Lösung. Man müsste sich das jetzt wirklich im Einzelfall angucken und ich würde sagen, dass das kann jetzt diverse Gründe haben. Was das polarisierte Training angeht, ich will da nicht sagen, dass das, also dass jetzt quasi die Lösung darin liegen würde, häufiger 270 Watt oder 310 Watt zu fahren. Das kann so sein. Ich persönlich glaube da fest dran, dass solche Leistungen sehr wichtig sind, dass man die fahren muss. Also egal, ob das jetzt Schwellenleistungen sind oder 80% oder 90% der Schwellenleistung. Genauso sehe ich es beim Laufen auch. Also ich glaube einfach, dass es nicht funktioniert, dass man dauerhaft nur entweder joggt, so ein bisschen vor sich hin, oder hochintensiv läuft. Weil ich mir einfach sehr sicher bin, dass auch so ein gewisser Ökonomisierungsgrad dazugehört bei der Energiebereitstellung, der Körper das deswegen auch machen muss. Aber ich möchte nicht gegen diesen Ansatz jetzt gerade. Ich glaube, ich habe eben schon vorsichtig angedeutet, dass das nicht meiner wäre. Heißt aber jetzt nicht, dass ich den irgendwie exorbitant schlecht finde oder so, sondern ich persönlich, für mich und meine Athleten halte ich da nichts von, weil ich einfach nicht, also weil ich den Vorteil darin nicht sehe, muss ich auch ganz klar sagen. Also ich sehe den physiologischen Vorteil nicht darin, warum ich das tun sollte und was mir das mehr bringen würde, als es nicht zu machen, als irgendeine Mischkalkulation zu haben oder eine Mischform des Trainings. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass man es anders machen muss, weil auch da jetzt quasi pro Ansatz, also pro polarisiertem Ansatz, es ist eine Leistung, die vollbracht werden muss. Und wenn Philipp eine gewisse Sauerstoffnahme hat, eine gewisse Laktatbildungsrate hat und demnach eine gewisse Leistung auf Papier treten kann, dann muss das eigentlich auch funktionieren. Also dann ist die Leistung nicht der limitierende Faktor, weil es gibt dann nicht im Körper den Hebel, der sagt, oh, ich bin aber jetzt nicht die letzten 3 Wochen ausreichend Stunden irgendwie über 310 Watt gefahren, deswegen kann ich das gerade nicht. Ich hoffe, ich habe es vernünftig erklärt.
Ich hätte noch 2 Fragen als...
Was ist aus der kürzesten Sendung in der Geschichte geworden? Naja, mach ruhig.
Ja, kriegen wir. So, ist ein Schwellenintervall aus der Definition, gehört das zum polarisierten Ansatz? Für mich
nicht. Auf gar keinen Fall.
Aber dann verstehe ich das nicht, was er sagt. Also er will ja, ohne dann zwingend den polarisierten Trainingsansatz aufzugeben, wenn er aber Schwellenintervalle fährt, dann macht er ja den polarisierten Trainingsansatz gar nicht, weil das Schwellenintervall in meiner Sicht ja genau dazwischen liegt. Also so wie du es gesagt hast, es kann ja GA2-EB-Mischmasch sein, ein Schwellenintervall. Also um es jetzt mal laienhaft
auszudrücken. Nein, aber das ist ganz richtig.
Und dann wäre es ja nicht mehr polarisiert, weil polarisiert ist ja entweder auf die Fresse oder gemütlich. Also ich sag es jetzt bewusst ein bisschen polemisch, aber dann hat er ja schon alles, ja, also dann macht er Hit, er macht Lit, wie er geschrieben hat ganz am Anfang, und sein Schwellenintervall ist irgendwo dazwischen. Da können wir jetzt über Definition, Sweet Spot, Schwelle, bla 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 reden, ist egal.
Ja, aber dann,
also er verfolgt ja diesen Ansatz.
Stelle ich mir aber schon die Frage, wenn es die Idee ist, den polarisierten Ansatz zu machen und ich den nicht mache, möchte ich vorsichtig in Frage stellen, wie durchdacht die Idee des Trainings dann so ist. Also, und das meine ich jetzt nicht hämisch oder so, sondern jetzt einfach wirklich, das meine ich mit Halbwahrheiten und Halbwissen, ne? Da ist schon mal alles durcheinander. Also da ist jetzt schon mal nichts, wo man jetzt irgendwie, also beim Schwellenintervall als zugehörigen Teil des polarisierten Ansatzes zu sprechen, ist halt schlicht nicht richtig. Das ist genauso wie, wenn man mir erklären will, dass ein Schwellenintervall hochintensives Training ist. Das ist nicht so. Also auf weder metabolisch noch physiologisch, wegen mir auch nicht vom Anpassungsreiz, ja, das mag sein, der ist beim hochintensiven Training gegebenenfalls für den Moment größer, aber das Belastungsmanagement und so und die Frage der Kontinuität und so weiter und so fort. Also von daher, das ist ein bisschen das, was ich meine, ne? Und das auch so, ist ja jetzt wie immer hier bei diesen Q&A-Specials nicht abgesprochen, aber das ist so, da störe ich mich manchmal so ein bisschen dran, dass das alles möglichst hip und so. Wir kennen alle Namen und wir haben das alles irgendwie aufgesaugt und mitgenommen. Aber wir müssen es schon auch mal ein Stückchen hinterfragen und wir müssen uns schon auch mal Gedanken darüber machen, wenn das polarisiert heißt und hochintensiv und lowintensiv sein soll und wir jetzt aber Schwellenintervalle auch noch mit reinnehmen. Ja, was nehmen wir denn dann nicht mehr mit rein und was denn dann daran polarisiert? So, und das ist halt schon was mich manchmal ein bisschen ärgert, weil das auch relativ undifferenziert irgendwie wiedergegeben wird. Und ich sage gar nicht, dass, ne, ich habe es hoffentlich diplomatisch genug ausgedrückt, so wie ich es auch meine, dass das nicht funktionieren kann. Viele Wege, zack, 3 Euro ins Phrasenschwein führen nach Rom. Und es gibt möglicherweise Leute, die polarisiertes Training machen und gute Langdistanzathleten sind, zum Beispiel, also weiß jetzt nicht, ob der Philipp einer ist, aber nehme ich jetzt mal kurz als Beispiel, oder wegen mir auch Radmarathonfahrer sind oder. Das mag alles sein. Ich kenne echt wenig davon. Also ich kenne kein Beispiel im Langdistanz-Triathlon, wo ich gesichert sagen könnte, dass das jemand so macht. Aber ich habe jetzt auch wenig Einblick. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier jeden Athleten verfolge. Deswegen bin ich vielleicht auch nur nicht, habe ich einfach nur nicht genug Einblick oder sowas. Das kann sein.
Also nochmal ganz kurz, nur, weil das interessiert mich auch. Diese muskuläre Ermüdung, wenn ich jetzt irgendwie rumtrullern gehe, 5 Stunden langsam fahre, so nach dem Motto, also wirklich langsam fahre und dann nach Hause komme und am nächsten Tag gegebenenfalls Muskelkater oder schwere Beine habe, dann habe ich ja trotzdem einen extrem geringen Kraftreiz gehabt währenddessen. Mir tun aber trotzdem, also es fühlt sich bei mir so an, als würden wir die Muskeln wehtun.
Wenn du, gibt sag nochmal in die Trainingseinheit, nochmal.
Rumtrollern,
ja.
GA1 irgendwie rumfahren so und sogar noch essen. Aber einfach die Dauer macht es dann im Endeffekt, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, du hast doch am nächsten Tag schwere Beine. Eigentlich dürftest du sie ja gar nicht haben. Du dürftest ja auch gar keinen Muskelkater haben, weil der Reiz ja viel zu gering ist. Du hast es aber trotzdem. Deswegen wollte ich nur fragen, irgendwie, also kann es nicht diese muskuläre Ermüdung geben, weil vielleicht einfach unser Hirn auch nicht mehr will, dass wir die Bewegung machen und dann im Endeffekt dagegen arbeiten. Also das ist jetzt eine ganz steile These. Vielleicht liege ich auch komplett daneben, weil es gibt ja immer so viel Time Under Tension, Ermüdungsresistenz etc. Also da gibt es ja auch viele Sachen, die wissen wir ja noch gar nicht. Du sprichst ja immer das Thema von Muskelbiopsie an. Kein Mensch weiß ja, wie mein Muskel nach 5 Stunden aussieht. Ja, vielleicht ist der ja...
Aber die Frage ist ja, ob das jetzt gerade muskuläre Ermüdung ist, von der wir wirklich sprechen. Ja? Weil, oder mit anderen Worten, wo kommt die denn her? Vielleicht rührt die ja auch... was logisch wäre, über die Wiederholungszahl, dass du halt jetzt gerade gewisse Stunden im Sattel gesessen hast und einfach auch dafür gesorgt hast, dass zum Beispiel deine Natrium-Calcium-Kanäle nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben und du deswegen schwere, also wie sie dann natürlich in 3 Tagen wieder funktionieren, aber als akute Ermüdung halt einfach eingeschränkt funktionieren und du deswegen schwere Beine hast. Vielleicht liegt es auch an der Motorik, dass wir sagen würden, okay, im Laufe der Zeit dieser Einheit hast du an Motorik verloren und du stellst fest, okay, die Motoneuronen müssen sich erholen jetzt gerade, die brauchen jetzt erstmal 2-3 Tage Zeit, deswegen werden die nicht alle befeuert, deswegen fühlen die Beine sich schwer an. Und das ist ja genau der Punkt, okay, wo du es passend gesagt hast.
Prima, ja.
Das sind natürlich alles muskuläre Ermüdungen, so oder was weiß ich, Parameter oder Faktoren, die zur muskulären Ermüdung beitragen, wie dem auch sei. Und da können wir jetzt noch unendlich viel weitergehen. Wir können jetzt auch über Wasserstoffionen sprechen, die sich da aufhalten oder über freigesetztes Kalium und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Und das ist ja jetzt ernst gemeint, da gibt es ja wirklich tausende Möglichkeiten. Also man darf sich das ja nicht so leicht vorstellen. Ne? Und was am Ende dazu führt, dass Aktin und Myosin nicht mehr ganz sauber ineinander greifen und was da jetzt gerade der Moment für ist oder der Grund für ist, dafür, dass sich das alles ein bisschen schwieriger anfühlt, ja, das werden wir so ganz genau, hast du völlig recht, können wir das jetzt noch nicht irgendwie aufklären, weil wir uns natürlich auch da immer noch in einem Bereich befinden, wo auch der Stand der Wissenschaft ja das natürlich im Extrembereich irgendwie ausprobiert. Also wir wissen jetzt, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal die Feuerungsrate der Motorik, ich mach's jetzt mal einfach, die lässt nach mit der Zeit. Bei maximaler Belastung würden wir jetzt hier Krafttraining machen und wir würden jetzt versuchen, also würdest du jetzt tiefe Kniebeugen machen und du nimmst das gleiche Gewicht, maximal, was du so stemmen kannst, dann kannst du das 2-mal machen, dann kannst du das 3-mal machen. Jetzt ist die Frage, warum kannst du das nicht 4-mal machen? So, auch das funktioniert ja nicht. Und auch dafür gibt es ja natürlich schon eine Antwort. Also da würde man schon hingehen und sagen, naja, so und so, weiß ich nicht, ob es jetzt die Firing Rates der Motorneuronen sind, die Calcium-Kalium-Kanäle, ob es die Ionenansammlung im Blut ist, ob es, was weiß ich, was halt, ne, die Wasserstoffionen sind, etc. pp. Am Ende ist es immer eine Mischung aus allem. So wahrscheinlich, oder mal mehr, mal weniger, wie dem auch sei. So, und bei der Form der muskulären Ermüdung kann das auch unterschiedlichste Gründe haben. So ist es am Timmelsjoch auch. Auch da kann es unterschiedliche Gründe dafür geben, dass diese Muskulatur nicht mehr so arbeitet, wie sie soll. Ich sage, das Einzige, was ich sage, ist, dass nicht unbedingt die Kraft als solche oder der Krafteinsatz, sagen wir es mal so, der Grund dafür ist, dass diese Faktoren hervorgetreten sind. Sondern es kann genauso gut sein, dass der Energiehaushalt der Grund dafür ist, dass diese Faktoren hervorgetreten sind. Oder zu wenig Trinken der Grund dafür ist, dass diese Faktoren hervorgetreten sind. Und das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass unbedingt die Lösung darin liegt, für Philipp jetzt gerade 310 Watt fahren zu können, liegt nicht unbedingt darin, dauerhaft oder häufiger 310 Watt zu fahren. Das muss nicht unbedingt die Lösung sein, sondern ich sage, irgendeinen Faktor wird es geben, der ihn bis dato davon abhält. Und da würde ich persönlich eher denken, zum einen ganz klar, ich tippe am allermeisten zu 70%, sag ich mal, auf die Diagnostikergebnisse, die ich nicht so ganz glaube. Und das zweite ist dann die Frage nach dem Trainingssetting, sag ich mal. Ist das Indoor, ist das Outdoor, ist das gut versorgt, ist das nicht gut versorgt? Ich meine, er schreibt es ja schon so, als würde das häufiger vorkommen. Deswegen würde ich ja schon denken, dass es vielleicht nicht irgendwie immer das gleiche Phänomen ist. Aber wie gesagt, Philipp, gib uns gerne eine Info, wie das mit deiner Diagnostik so gewesen ist.
Genau, vielleicht werden wir ein Reality-Format. Chung Miles, bitte melde dich. Philipp, so. Also nein, ohne Scheiß. wenn Björn sowas anbietet, dann interessiert ihn das wirklich? Also
ja, nein, das ist ja wichtig, weil ich meine, das ist ja häufig, also darauf fußt jetzt diese Frage, die Leute mussten sich das 10 Minuten anhören, das Gesülze hier. Und wir wissen nicht, ob es richtig ist. So, also wir hätten jetzt theoretisch sagen können, Philipp, schick erstmal die Ergebnisse, dann reden wir nochmal drüber. Aber ich wollte schon mal ungefähr die Bandbreite der Möglichkeiten abspulen, die dafür verantwortlich sein könnten. Und das ist ja diese Form der möglichen, ist ja Unschuldsvermutung und hypothetisch jetzt gerade, der möglichen Desinformation ist ja durchaus schon mal eine große. Und dann würde ich immer hingehen, das ist ja auch der Grund, warum ich persönlich finde, dass zwei Dinge total cool sind, Leistungsdiagnostik zu machen und irgendwie einen FTP-Test zu machen. Am besten in unterschiedlichen Positionen, Fahrrädern, hoch, runter, Indoor, Outdoor, was weiß ich was. Kann alles total viel Sinn machen, weil diese Leistung, die da steht, an der Schwelle, sagen wir jetzt mal, nicht immer überall die gleiche ist. So, also im Sinne von, die ist Indoor mit Sicherheit bei Thermoregulation schlecht, anders als Outdoor. Die ist im Basebar anders als auf dem Auflieger, in Aero-Positionen zum Beispiel. So, und deswegen die Anforderung der Leistungsdiagnostik muss nicht zwangsläufig sein, dir einen exakten Wert zu geben, der dann auf allen Rädern in allen Umgebungsbedingungen funktioniert, sondern die Aufgabe der Diagnostik ist, dir zu sagen, wie setzt sich diese dort stehende Schwellenleistung zusammen? Also welche physiologischen Hintergründe hat die? Und wenn ich dann hingehe und sage, so, da stehen jetzt 310 Watt auf dem Papier, ich habe das jetzt nochmal Indoor, habe ich hier, was weiß ich, FTP-Test 20 Minuten gemacht und ich stelle fest, okay, ich bin jetzt gefahren, ich sage jetzt mal 20 Minuten 310 Watt, dann weiß ich, 310 Watt ist nicht meine Schwellenleistung. Das ist dann einfach nicht richtig, weil sonst wäre ich ja 330 Watt gefahren oder 335 Watt oder. Also kann ich das dann entsprechend anpassen. Und dann ist die Diagnostik nicht falsch in der Hinsicht, sage ich jetzt mal, sondern wenn die physiologischen Hintergründe dafür geliefert hat, valide, dann ist es ja trotzdem schön. Dann habe ich ja da trotzdem einen Mehrwert raus.
Ja, perfekt.
Super.
Das war's.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Mal ganz schnell.
Ja, unbedingt, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben noch keine Ahnung, mit welchem Thema, aber das werdet ihr dann sehen. Das werden wir in den nächsten zwei Tagen besprechen. Und haben wir sonst irgendwas? Nee, gibt kein Gewinnspiel, kein und so.
Nicht mal die Topfpflanze da hinten bei dir.
Ja, die steht dabei jedes Mal. Die hat schon jede Junkmails-Folge mitgemacht.
Ich dachte nur als Gewinnspielpreis.
Nein, die gebe ich so einfach nicht her. Gut. Die gebe ich so einfach. Aber vielleicht die Kappen, die da hängen, die Junkmails-Kappe. Sind fast alle weg, oder? Kann noch jemand eine Junkmails-Kappe kaufen, Daniel?
Ich hätte noch ein Hundebett von Yorkshire Terrier.
Die Junkmails-Kappen.
Ja, du bist. Gibt noch welche. Ja, ich habe noch welche.
Wie viel hast du noch?
15, 20.
Sagen wir mal.
Wie viel sind 15. In einer Tüte drin? 5? Du weißt es besser? Dann habe ich noch 20.
Ich habe auch noch, warte, sie liegen hier. Das sieht aus wie noch, sagen wir 20 haben wir noch. Die ersten 20 Einsender, eine E-Mail an junkmails@highsize.de. Die Kappe kostet 15 Euro, die wird euch zugeschickt, postalisch. Ich habe die händisch verpackt, die letzten. Und diese 20 Kappen sind noch zu haben. Die ersten 20 E-Mail-Einsendungen können diese Kappe noch erwerben. Sie ist wunderschön, gerade wenn wir sie tragen mit unseren Riesenbirnen. Also, kauft sie und
aber selbst da passen sie, muss man dazu sagen. Die sind hervorragend ergonomisch angepasst an jedweden Kopf, auch an so Bollerköpfe wie
unsere. Ich kann das nicht, ich sehe so dämlich darin aus. Aber es hat nicht jeder, ja gut. Würdest du sagen, liegt nicht an der Kappe, ne? Ja, danke.
Nee, ich sehe
das ist aber ein schönes Schlusswort. Aber
es hat nicht jeder von uns ein Kappengesicht, würde mein Vater sagen.
Danke fürs Zuhören da draußen.
Wir sind unter 1,30.
Wir hören uns nächste Woche. Daniel, vielen Dank.
Tschüss.
Bis dann.
Viel Spaß.
Tschüss.
Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.